Der heutige Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und im Staatsapparat. Den letzteren zu sprengen, ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir. Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person. Er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. Er liegt in der Erziehung, kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen.
Ihr hört CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier wieder zu einer neuen Ausgabe unserer ewigen Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und heute soll's mal um Deutschland gehen, dachte ich mir. Und zwar, jetzt ist 2018. Vor 50 Jahren ging das los mit diesen sagenumwobenen 68ern, über die man immer vielleicht nur meint, viel zu wissen und die aber auch irgendwie aus der ganzen politischen Diskussion nicht rausgehen. Auch bei den aktuell stattfindenden Koalitionsverhandlungen ist das auch immer wieder noch so im Hinterkopf, habe ich so den Eindruck. Naja, macht auf jeden Fall mal Sinn, sich das mal genauer anzuschauen, dachte ich mir so. Und hat man den Michael Sontheimer gefragt, ob er nicht Zeit hätte. Hat er jetzt. Hallo Micha.
Grüß dich.
Moin. Micha, du bist Historiker, kann man so sagen, und Journalist.
Richtig.
Und von daher, und du bist auch die richtige Generation. Ne? 55 bist du geboren?
Naja, ich habe mir das auch gedacht. Ich bin in ein paar Tagen 63. Und war 1968 demnach 13 Jahre alt, hatte auch das Glück, ich würde schon sagen, es war Glück, 1962 mit meiner Familie nach West-Berlin gezogen worden zu sein. Mhm. Das war diese absurde Mauerstadt, wo man Senatsgulasch im Keller hortete für ein Jahr. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt, Khrushchev-Ultimatum, die Russen kommen, die Leute ziehen weg, verkaufen die Häuser für nichts und wieder nichts. Und ja, dann geht plötzlich an der Freien Universität in West-Berlin gehen Dinge vor, die niemand erwartet hatte und deren Ausgang auch damals überhaupt nicht vorauszusehen waren. Und heute aber, 50 Jahre später, denke ich, ja, das war so eine andere Zeit damals. Berlin gab's, West-Berlin gab's in jeder Straße Ruinen. Der Krieg war ja noch nicht lange vorbei. Überall saßen noch Nazis in Amt und Würden. Die auf der Erde lebten, die Hälfte ungefähr der Menschen, die heute auf der Erde lebten. Die ökologische Frage war weder irgendwie bekannt, noch wurde sie ernst genommen. Es war eine ganz andere Situation. Es ging damals eigentlich viel mehr noch, ja, aus dem Schatten dieser nationalsozialistischen und dann zwangsdemokratisierten postnationalsozialistischen deutschen Gesellschaft zu treten.
Wie muss man sich dieses Berlin vorstellen? Du hast das so ein bisschen angedeutet, klar, die Mauer stand und
Wenn du damals in West-Berlin zur Schule gegangen bist, dann hast du so Lieder gesungen auf dem Schulhof oder auf dem Schulweg. Wir hängen Mr. Ulbricht auf dem Brandenburger Tor. Wir hängen Mr. Ulbricht auf dem Brandenburger Tor. Und Khrushchev gab es noch, das war der andere Böse. Und Ulbrichts KZ. Also man war so richtig auf dem Vorposten des Freien Westens in dieser Insel, die vom bösen Kommunismus umgeben war und wo die Wellen des Bösen anbrandeten, und fühlte sich so als Frontstretter Im Grunde aber im Sold der Amis oder irgendwie, die waren ja die eigentlichen Chefs. Und also es war sehr surreal und sehr besonders. Das Entscheidende war in West-Berlin, dass es keine Wehrpflicht gab und keine Sperrstunde. Und diese beiden Tatsachen haben ungeheuer viele oder nicht ungeheuer, aber Tausende und mehr junge Männer nach West-Berlin gelockt. Noch dazu kam, es war billig, man bekam irgendwelche, wenn man Facharbeiter war, irgendwelche Prämien, man musste weniger Steuern bezahlen. West-Berlin war ja nicht alleine lebensfähig, bekam mehr als die Hälfte des Geldes aus der Bundesrepublik. Das wurde als politisches Symbol hochgehalten. Und da kamen dann diese ganzen jungen Menschen aus Westdeutschland. Es gab diese riesigen Wohnungen, auch ein Vakuum. 6, 7 Zimmerwohnungen in Wilmersdorf. Da saß vielleicht noch eine Wilmersdorfer Witwe drin. Mhm. Aber die Männer waren ja im Krieg geblieben. Die Bourgeoisie war, wenn sie jüdisch war, umgebracht worden zum größten Teil. Wenn sie arisch war, nach Westdeutschland abgehauen vor den Russen. Mhm. Und dann in dieses Vakuum strömten eben freidenkende, ziemlich intelligente junge Menschen.
Die keinen Bock auf Wehrpflicht hatten.
Die keine Lust auf Wehrpflicht hatten. Und eins muss man auch sagen, das war damals die Leute, die 68 den Aufstand geprobt haben, in West-Berlin, aber auch in München oder Hamburg und in anderen Städten in der Bundesrepublik. Das war eine wirkliche Elite. Es studierten damals 300.000 in der Bundesrepublik in West-Berlin, 300.000 Menschen. Heute haben wir 4,5 Millionen. Das heißt, also damals war es weniger als ein Zehntel der Zahl, die heute Studenten sind. Es ist auch kein Wunder, dass von den drei Gründern der Roten Armee-Fraktion, nämlich Andreas Baader, Horst Mahler und Gudrun Enslin, zwei von der Studienstiftung des Deutschen Volkes ein Stipendium hatten, weil sie so über die Maßen intelligent waren, nämlich Horst Mahler und Gudrun Enslin. Andreas Baader war noch mehr so ein Autodieb und Bäum, ja, aber die beiden anderen waren, Gudrun Enslin war eine großartige Germanistin, Literaturwissenschaftlerin. Das heißt, es war jetzt nicht so ein, zunächst nicht so ein Jugendaufstand, sondern im SDS, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, versammelte sich die kritische Intelligenz der Republik. Und die fingen an nachzudenken über internationale Beziehungen. Und als dann, und das war die erste größere Demonstration in West-Berlin, Ende 1964, ein kongolesischer Ministerpräsident namens Tshombe nach West-Berlin kam zum Staatsbesuch, der verdächtigt wurde, zu Recht, mit Hilfe von Geheimdiensten einen Widersacher Lumumba im Kongo umgebracht zu haben. Als der nach Berlin kam, taten sich schwarze Studenten, afrikanische Studenten und der SDS zusammen und machten eine Demonstration im Flughafen Tempelhof, wo der Tshombe ankam. Das war die erste, vielleicht 1000 Leute, die erste Demonstration, wo sich Westberliner Studenten in irgendwelche internationalen Belange und Themen einmischten. War aber nur der Anfang, denn im Februar 1965 gab es dann eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Und der Vietnamkrieg war das, ja, Erweckungserlebnis, klingt so blöde religiös, aber sozusagen das Ereignis, was hier Tausende über Jahre auf die Straßen gebracht hat.
Also auf jeden Fall, los ging's Mitte der 60er Jahre, kann man sagen.
Und schon vor 68. Also 68 begann im Grunde 65.
Ja. Warum macht man es eigentlich an dem Jahr so fest?
Das liegt daran, dass 68 ja kein nationales, deutsches Ereignis war. Es war hier eigen und anders als in anderen Ländern, aber eigentlich von den USA ausgehend, Free Speech Movement in Berkeley 1965, von den USA ausgehend, bis aber dann nach Osteuropa, rebellierende Studenten in Warschau oder in Belgrad, in Jugoslawien, kam eine Jugendbewegung gegen autoritäre Strukturen in Gang. Im Osten natürlich gegen den stalinistischen Parteikommunismus, im Westen gegen den Spätkapitalismus, wie es genannt wurde, oder die ja, restaurativen, konservativen Strukturen. Und 68 kam es dann in Frankreich zu dem sogenannten Pariser Mai-Generalstreik. General De Gaulle flüchtet aus dem Land. Da muss man sich mal vorstellen, der französische Präsident haut ab nach Baden-Baden, weil da seine Panzer stehen, die der französischen Besatzungstruppen. Und das Ganze steht so auf der Kippe. Letzten Endes wählen die Franzosen dann doch die konservative Variante. Aber das war also eine große Sache. Und es gab emblematische Fotos von Danny Cohn-Bendit, wie er in Paris auf den Barrikaden Reden hält. Und es gab dann in Osteuropa, genauer in der Tschechoslowakei, in Prag im August die gewaltsame Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings, des reformkommunistischen Versuchs von Dubček und anderen, einen freiheitlichen Sozialismus zu entwickeln gegen den stalinistisch-diktatorischen. Und das führte wieder zu Solidarität im Westen, aber auch in der DDR, zum Beispiel in Ostberlin, rannten junge Leute los. Thomas Brasch, Bettina Wegner verteilten Zettel, Flugblätter, wurden dann zu Gefängnisstrafen verurteilt. In 68 kulminierte eben das alles. In Deutschland war ja der Höhepunkt, in Anführungszeichen, eigentlich der Studentenbewegung, waren die sogenannten Osterunruhen. Im April 1968 schoss ein Nazi Rudi Dutschke an, der so als der Kopf der Studentenbewegung in Deutschland galt. Und daraufhin gab es die größten Unruhen in der Bundesrepublik seit ihrer Gründung, seit dem Krieg. Das passierte 68. Aber im Grunde, wenn man sich das heute, den politischen Verlauf dieser Bewegung anschaute, die von einer Studentenbewegung dann sehr stark zu einer Jugendbewegung wurde, dann kann man sagen, es ging 67 los und 69 zerfiel es dann und löste sich auf. Aber die eigentliche Dynamik spielte sie ab zwischen 67 und 69. 68 ist dann das Symboljahr in der Mitte.
Das ist schon mal ein ganz guter Schnelldurchlauf. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal so ein bisschen in diese Zeit einsinken, in dieses Deutschland 65.
Ja.
Wir reden natürlich erstmal von zwei Deutschlands und von daher müsste man im Prinzip sowohl in den Osten als auch in den Westen gucken. Meine, du bist aus dem Westen, ich bin aus dem Westen. Schwierig.
Es gibt aber durchaus also sehr ähnliche Dinge,
ja.
Also die ich nun wieder von Freunden weiß, die in Ostberlin damals aufgewachsen sind. Zum Beispiel hat mir Bommi Baumann, der war dann später ein umherschreifender Haschrebell, ein anarchistischer Terrorist, ist aber wieder ausgestiegen. Und der ging in Lichtenberg in Ostberlin zur Schule. Mhm. Und der hatte ein Mickey-Maus-T-Shirt und das wurde beim Fahnenappell verbrannt, öffentlich auf dem Schulhof, vom Lehrer. Und also mir ist zwar kein T-Shirt verbrannt worden, aber wenn du 1965 dich als Jugendlicher auf die Stufen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Kudamm in West-Berlin gesetzt hast, Lambrusco-Flasche, Paschisch gab's noch nicht, Gitarre, dann kamen die Bürger da vorbei und sagten, guck mal, das sind die Gammler, sagten die zu ihren Kindern. Und du bist in der U-Bahn beschimpft worden als Langhaariger. Du musstest in Kreuzberg, damals noch ein richtiger Arbeiterbezirk, du musstest wirklich aufpassen, dass du nicht Schläge gekriegt hast von irgendwelchen Proleten, weil du lange Haare hattest. Das heißt, es gab eine Gesellschaft, in der Konventionen eine ungeheure Rolle spielten. Und wer da ausbrach, ja, der hatte aber wirklich was zu erwarten. Von daher sind die Reaktionen, wenn man mal Berlin sich anguckt, es gab 1965 ein Konzert der Rolling Stones in der Waldbühne. Die spielten nur 4 Nummern, Publikum flippte aus, zerlegte die Waldbühne. Da schrieb eine Bild-Zeitungsreporterin damals einen dramatischen Bericht, dass sie die Hölle erlebt habe. Und dieser Bericht wurde im neuen Deutschland in voller Länge abgedruckt. Weil die Kommunisten im Osten gegen die Jugendlichen, gegen die Langhaarigen, gegen diese Affenmusik und wie es hieß, genauso Ressentiments hatten wie im Westen. Also da, das ähnelte sich sehr. Ne? Und wenn man so generationsmäßig auseinanderdividiert, wie es heute gerne gemacht wird, dann waren die 68er eben die Kriegskinder. Die hatten noch im Bombenkeller mitgesessen und so, aber hatten mit den Nazi-Verbrechen als Kinder so nichts zu tun. Ja. Aber ihre Eltern, was hat denn Papa in Russland damals gemacht? Ja? Oder war denn in Auschwitz, war das alles vollautomatisch? Hat da kein Deutscher mal Hand angelegt? Ne? Also diese Fragen kamen dann in 60er Jahren auch hoch. Und es ging auch gegen diese ja, furchtbaren Konventionen. Papa hat in der Familie das Sagen, irgendwie Kinder haben die Schnauze zu halten, ja, Frauen auch zu kuschen. Also gegen diese im Grunde ja, faschistische Gesellschaft, die zwangsdemokratisiert wurde durch die westlichen Alliierten oder zwangssozialisiert worden durch die russischen Besatzer, aber im Grunde eine hohle, zerstörte Gesellschaft, die sich an diesen Formen festhielt. Und das bedeutete eben, man konnte doch damals, ein junges Paar konnte, wenn sie nicht verheiratet waren, in einer Pension oder einem Hotel überhaupt kein Zimmer mieten. Frauen mussten die Genehmigung ihrer Männer haben, wenn sie arbeiten wollten. Also ich meine, so eine Gesellschaft war das. Und von daher war es eigentlich für junge, klar denkende, vielleicht auch gebildete Menschen nahezu zwangsläufig, sich gegen bestimmte Sachen aufzulehnen, überhaupt Sachen in Frage zu stellen. Darum geht es eigentlich in 60er Jahren. Nicht alles hinzunehmen, sondern warum ist es denn so? Muss es so sein? Ja, kann es nicht anders sein? Kann es nicht besser sein? Ja? Nachdenken, Theorie.
Ja, und vor all allem, meine, es wird ja auch vorher schon aufgeschlossene Menschen gegeben haben, aber die sind natürlich in der Nazi-Zeit einfach komplett untergegangen oder eben auch vielleicht mitvernichtet worden.
Ja, ja, ja. Nein, es gab so diese, das ist ja das Traurige an Deutschland, dass der Nazi-Deutschland die Juden umgebracht oder vertrieben hat, die also in der Kultur und in der ganzen Gesellschaft eine wichtige Bedeutung auch gespielt haben und die linken Intellektuellen ins Exil getrieben hat. Naja, und es blieben halt dann die Leute, die in inneren Widerstand gingen, so passive Mitläufer, die nur so dann auch überlebt haben. Und das fehlte sozusagen. Auf der anderen Seite.
Also Deutschland ist ja auch kulturell geplündert worden durch entweder durch die aktive Ermordung und Vernichtung der Juden und Andersdenkender, als auch der Leute, die sie nicht bekommen haben, die dann aber einfach in die USA und andere Länder, Frankreich, England, geflohen sind. Ja.
Wobei man sagen muss, es gibt so einen Mythos inzwischen. 68 ist ja schwer als das zu betrachten, was es wirklich war, sondern es ist dieser überstrahlende Mythos. Und ein wichtiges Moment dieses Mythos ist, die 68er haben die Deutschen dazu gezwungen, sich mit ihrer Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich meine, was richtig ist, es wurde in Berlin 1967 ein Mann, der Kammerrichter Reese, der bei Freisler am Volksgerichtshof in Nazi-Deutschland 200 noch was Todesurteile unterzeichnet hatte, wurde in West-Berlin freigesprochen. Ja, und er war angeklagt. Es wurde ja kein Nazi-Richter jemals wegen seiner Urteile, auch wenn es Todesurteile waren, überhaupt angeklagt. Und dagegen demonstrierten natürlich die Studenten und sonst niemand. Ja, das regte sonst entweder nicht auf, aber auf jeden Fall kamen die Leute nicht auf die Straße. Aber es war nicht so wichtig. Also die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit hat auch die Studenten damals überfordert. Rudi Dutschke hat mal gesagt, wenn wir uns damit auch noch beschäftigen, dann kommen wir ja mit unserer Revolution nie richtig voran. Also es waren andere Dinge damals wichtiger und vor allen Dingen auch dieser internationale Kontext, den ich erwähnt habe, der Vietnamkrieg und der Kampf der Völker der Dritten Welt um die Befreiung von den Kolonialregimes.
Hm. Wobei, ich frage mich halt, welche Rolle dieses Internationale in dem Fall eigentlich wirklich gespielt hat, weil das Kernproblem war ja erstmal vor der Tür und man muss sich auch immer wieder klar machen, diese total vernetzte Welt, über die man so viel weiß, so, die gab es damals einfach noch nicht. Internationale Wahrnehmung, es gab halt ein wenig Fernsehen, so, die
Antennen
waren da.
Tim, das würde ich nicht unterschätzen. Der Vietnamkrieg wurde in den 60er Jahren in einer Art und Weise im Fernsehen dargestellt wie kein Krieg seitdem mehr. Du hast wirklich gesehen, wie amerikanische Hubschrauber mit Napalm Dörfer auslöschen. Jeden Abend, Tagesschau, 20 Uhr, da hast du diese Bilder gesehen. Es gab damals noch nicht dieses Konzept des Embedded Journalisten, sondern die sind ziemlich frei, konnten sich da bewegen, wenn sie Beziehungen hatten. Hm. Und also da wurde das Bild eines schaurigen und ja auch politisch nicht wirklich zu rechtfertigenden Krieges wurde gezeigt. Und ganz viele, also Gudrun Enslin, später Rote Armee-Fraktion, wurden daran irre, dass die Deutschen, die Westdeutschen, inzwischen Wirtschaftswunder, so ganz zufrieden, saturiert da vorm Fernseher saßen und das zur Kenntnis nahmen, aber nichts taten. Und diese
obwohl sie selber so eine Schuldgeneration.
Naja, ja, und vor allen Dingen auch, weil die Amerikaner waren doch unsere Freunde, die garantierten die Freiheit von West-Berlin oder der Bundesrepublik. Und dann machen sie sowas und das kann man doch nicht einfach hinnehmen. Und weiß nicht, Weihnachten, das war 1967, sind ein paar Studenten in die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum Weihnachtsgottesdienst gegangen, abends, ja, und hatten Schilder dabei von gefolterten Vietnamesen und die sind rausgeprügelt worden von den Christen aus der Kirche. Rudi Dutschke hat so einen ehemaliger SA-Mann mit der Krücke eins über den Kopf gezogen, dass er ins Krankenhaus musste und sich nähen lassen. Also die, das ist auch die, also die Ablehnung und die Hysterie, auf der damals die wirklich wenigen, es waren ja wenige, die diese 68 gestoßen sind, das war schon heftig. Also das ist, und hat natürlich dann einen selbst auch darin bestärkt, dass man richtig ist. Denn wenn man nur in West-Berlin demonstrieren musste und an jeder Ecke standen irgendwelche Penner aus der Eckkneipe und sagten, ja, mal arbeiten, Mann, ey. Oder irgendwie ab nach drüben und so, euch hat Adolf vergessen und nur diese Sprüche, aber endlos, ja, bei jeder Demonstration, dann wundert man sich doch auch ein bisschen darüber, was das für eine Gesellschaft ist und ob man da nicht ein bisschen was verbessern könnte.
Ja. Warum war denn das so extrem? Die Reaktion darauf? War das so dieses, die Angst davor, jetzt auch noch mit in sozusagen in Schuld gezogen zu werden oder seine Schuld anerkennen zu müssen? War das so die Angst davor?
Ich glaube gar nicht, dass es so sehr um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ging. Was haben die Eltern damals getan? Sondern es ging eigentlich mehr so darum, um Demokratisierung, um Freiheit, um Gleichheit, eigentlich um die Werte der Französischen Revolution, dass junge Leute gesagt haben, wir wollen uns nicht immer von irgendwelchen Greisen da sagen lassen, was zu machen. Wir wollen keinen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger haben, der in der NSDAP-Mitglied war. Ja? Wir wollen lieber einen Willy Brandt haben, der im Widerstand war, der dann auch kam. Mhm. Das heißt, es ging mehr um Demokratisierung und Gerechtigkeit. Und neben diesem großen Thema Vietnam war am Anfang eigentlich auch die Reform der Universitäten das große Thema. Es gibt diesen bekannten Spruch, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Mhm. Damals sind ja wirklich die Professoren noch mit so albernen Hütchen und so samtenen Talaren einmarschiert, also ein bisschen karnevalsmäßig. Und ja, oder heute ist es ja auch wieder beliebt, kommt ja aus Amerika alles zurück. Aber und das fanden die Studenten, wollten mitbestimmen an den Hochschulen. Sie wollten auch mit darüber reden, was da gelehrt ist und was sie lernen wollen. Und das war ein wesentlicher Ansatzpunkt. Und da ging es natürlich darum, irgendwelche althergebrachten Mummenschanz, ja, irgendwelche Zeremonielle, die völlig aus der Zeit gefallen waren, die zu überwinden. Im Grunde ging es in vielem eigentlich nur darum, um eine Modernisierung und Reformierung der Bundesgesellschaft. Es ging nicht gleich sofort um die Weltrevolution und den Sieg im Volkskrieg überall.
Okay, das meinte ich ja auch so. Ich meine, also Vietnamkrieg ist vielleicht insofern auch ein Novum gewesen, weil auf einmal so ein globales Thema medial perzeptiert wurde. Ja. Was neu war, weil es möglich war, weil das Fernsehen eine gewisse Verbreitung gefunden hat, weil der Krieg stattfand, weil auch so über ihn berichtet wurde, der ja im Prinzip auch so als der Grund, glaube ich, für die Niederlage letzten Endes der Amerikaner gewertet wurde, dass sie diesen Krieg medial verloren haben.
Sie haben,
ob das eine,
ja, das ist völlig richtig. Nein, das ist nein, völlig richtig, weil es gab natürlich also Aufstände und Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in ganz vielen Ländern. Letzten Endes ist er natürlich im eigenen Verland verloren wurde, weil auch die Mehrheit der Amerikaner wollte da nicht sterben. Damals war noch Wehrpflicht in den USA. Mhm. Die jungen Weißen wollten nicht sterben. Die haben dann die Schwarzen bezahlt, um da in Vietnam zu sterben, so sukzessive. Aber es war so, dass das nicht rechtfertigt. Die Amerikaner haben nicht eingesehen, wozu sollen wir hier 50.000, 60.000 junge Amerikaner opfern, weil angeblich sonst die Chinesen da oder die Russen da irgendwo JWD irgendwas machen. Also ich will aber noch einen Punkt sagen zu dem Globalen damals. Das andere Globale war die Popmusik, die damals noch nicht Popmusik genannt wurde. Aber natürlich haben junge Leute 1965 in der Bundesrepublik haben Bob Dylan gehört, ja, und haben seine ersten politischen, pazifistischen Songs gehört. Oder sie haben dann 1968 die Rolling Stones gehört, ja, Street Fighting Man. Also es gab in Filmen gab es auch eine gewisse Erneuerung, oder es gab neue Filmemacher. Also das war, diese kulturelle Komponente war immer auch international und sehr stark von den USA übrigens beeinflusst, weshalb mich persönlich der Vorwurf, ich sei anti-amerikanisch, weil ich zum Beispiel dagegen bin, wenn die USA mal schnell in den Irak gehen und da Chaos hinterlassen, wird einem ja gesagt, man sei anti-amerikanisch. Ich bin zutiefst geprägt durch die amerikanische Literatur, durch die Beatniks, die wurden damals gelesen, Allen Ginsberg, da haben wir gelesen, Jack Kerouac wurde gelesen und die amerikanische Musik. Und also neben dieser, ich kann gar nicht sagen, was stärker ist. Es gab diese internationale Strömung. Es fuhren ja auch Leute dann vom SDS aus Deutschland mal in die USA und da gab es ein SDS und guckten sich an, was wurde da gemacht. Oder Danny Convende wurde aus 68 aus Frankreich ausgewiesen, landete dann in Frankfurt, mischte sich da bei den Linksradikalen ein. Also es gab eine internationale Komponente. Es war im Vergleich zu heute mit der Kommunikationsstruktur des Internets war es noch vergleichsweise harmlos und sozusagen nach einzelnen Ländern dann aufgeteilt. Aber es gab ja diese Vorstellung von internationaler Solidarität, dass also Jugendliche oder Studenten oder Menschen in der Bundesrepublik, aber genauso in Frankreich und genauso in Jugoslawien gegen den Krieg in Vietnam sein können. Und also dieses beiden Momente, sozusagen nationale Entwicklung, spezielle Entwicklung in Deutschland mit Nazi-Deutschland in der Vergangenheit und diese internationale Ebene, die mischten sich so durcheinander, waren beide eigentlich gleich wichtig.
Also eine globale kulturelle Entwicklung, ja. Vielleicht auch Revolution, mal schwieriges Wort, aber nein, auf Revolution, jeden Fall.
Ich meine, es ist ganz einfach. Eine Revolution, da reicht es nicht, wenn ein paar Tausend mal einen Aufstand proben. Eine sehr, finde ich nach wie vor, gute Parole, die ich auch selbst damals mitgerufen habe, war, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Und das war absolut realistisch. Denn ich habe gesagt, es gab damals nur 300.000 Studenten im Vergleich zu 4,5 Millionen heute. Und wenn beim Vietnam-Kongress ziemlich genau vor 50 Jahren im Februar 1968 versammelten sich ein paar tausend Linksradikale aus verschiedenen Ländern in der TU in West-Berlin und zu einem großen Solidaritätskongress. Es gab eine Demo dann am Tag danach und da liefen nach also sehr großzügigen Schätzungen maximal 10.000 Leute mit. Das war eigentlich nicht viel. Später.
Aber für damalige Verhältnisse war es
ja,
viel.
War es ziemlich viel, als dann der Berliner Senat allerdings zur Gegendemonstration aufrief und der öffentliche Dienst frei bekam und die dann Dutschke-Doppelgänger jagten und fast umbrachten, ein paar Tage nach dieser Demonstration der 10.000 vom Vietnam-Kongress, da kamen über 100.000 auf die Straße. Ne? Also es war eine kleine radikale Minderheit und später, wenn man sich anguckt, Demonstrationen gegen die Atomkraftwerke, gegen Stationierung von Pershing-Friedensbewegung oder auch in West-Berlin dann Hausbesitzerbewegung, da waren plötzlich 15.000, 20.000 auf der Straße. Also es ist, 68 war in keiner Weise eine Revolution. Es war eine Rebellion oder eine Revolte, wo aber den Beteiligten klar war, dass sie keine Chance haben, sich wirklich so durchzusetzen, dass man sagen könnte, sie hätten gewonnen.
Aber man hat trotzdem.
Naja, es gibt ja Situationen, wo einem Dinge so absurd vorkommen oder wo man dann Dinge so unmoralisch findet, dass man sagt, also selbst wenn wir jetzt damit nicht durchkommen, müssen wir wenigstens sagen, so geht's nicht. Ja? Ja. Oder wir waren nicht dabei. Und das war also beim Vietnamkrieg immerhin noch so, der kam ja dann zum Ende und die Amerikaner haben sich zurückgezogen und haben im Grunde verloren. Aber jetzt die Bundesrepublik zum Beispiel in eine sozialistische freie Gesellschaft schnell mal zu verwandeln, da haben wohl die allermeisten damals gesehen, das ist unrealistisch. Da kommen wir nicht durch, da haben wir keine Chance.
Also nochmal die Gesamtmengelage so ein bisschen zusammenzufassen. Es gab halt die Situation in Deutschland, ausgelöst durch den Krieg und einfach den Mangel an, ja, an kulturell wichtigen Personen, die einfach dieser Gesellschaft abhanden gekommen sind über einen Zeitraum von mindestens einem, wenn nicht mehr, Jahrzehnt. Es gab diesen globalen kulturellen Wechsel, die mediale Präsenz, den Widerstand konkret gegen den Vietnamkrieg, Musik, einfach Hippie-Bewegung kann man ja in dem Atemzug wahrscheinlich auch noch nennen, die sich dann halt parallel in den USA entwickelte. Drogenkonsum hat, glaube ich, auch auf einmal eine ganz andere Bedeutung erhalten. Womit fing es dann an?
Ganz einfach. Es setzte dann eine politische Dynamik ein, die keiner so gewollt hatte und hinter dem Rücken aller Akteure, als der Schah von Persien 1967 am 2. Juni als Staatsbesucher nach West-Berlin kam und hier mit allen Ehren eines Staatsbesuchs, roter Teppich, Spalier, tralala, empfangen wurde, da mobilisierten Studenten gegen diesen Besuch, weil sie sagten, der Schah lässt zu Hause Oppositionelle foltern, das ist ein Land, wo einige wenige unglaublich reich sind wie er. Also es gab einfach eine Kritik daran, dass die Bundesrepublik einen solchen Mann mit diesen Ehren empfing. Und bei der Demonstration am Abend vor der Oper, in der der Schah dann mit seiner Frau und dem regierenden Bürgermeister und anderen Hochwürdigkeiten die Zauberflöte von Mozart da gutieren konnte, wurde ein junger Student, Benno Ohnesorg, der Name ist relativ geläufig, von ihm selber ist nicht so viel bekannt, er war ein interessierter, aufgeschlossener, aber jetzt nicht radikaler junger Student, der wurde erschossen von einem Kriminalpolizisten in Zivil namens Korras und dann verstanden die Studenten oder die da demonstriert hatten, auch Leute wie Otto Schiedi, der dann später auch SPD-Innenminister wurde oder Christian Ströbele, der später Abgeordneter der Grünen wurde, die verstanden am nächsten Morgen die Welt nicht mehr, weil die Springerpresse, die in Berlin 70%, in West-Berlin 70% des Marktes beherrschte, die Studenten für den Tod ihres eigenen Mannes sozusagen verantwortlich machten. Der Bürgermeister von Berlin, Heinrich Albert, der ist dann weniger als ein Jahr später zurückgetreten, auch wegen diesen, sagte, die Geduld ist der Stadt ist am Ende, der Terror der Studenten. Und die Studenten saßen verängstigt irgendwo in einer FU in Dahlem. Es gab ein Demonstrationsverbot und so und wussten nicht, was ihnen geschieht und merkten, dass diese permanente Hetze, also kann ich mich noch gut erinnern als West-Berliner, die Springer-Zeitung, da war die BZ ganz hervorragend, die zeigten dann immer Studenten so mit so dunklen Bärten, so Dutschke-artig und mit Keulen, die dann immer irgendwelche braven West-Berliner mit ihren Keulen verfolgten. Also es war so, dass das Studenten damals wirklich Angst hatten, auch teilweise auf die Straße zu gehen, weil sie sagten, irgendwie, da ist der Mob draußen. Ja,
weil man schon als Student so erkannt wurde.
Ja, na gut, die sahen unglaublich ordentlich. Also wenn man sich die Bilder von 68 hört, die hatten ja noch Schlips und so und waren, wie gesagt, die kommende Elite und hatten noch nicht so besonders lange Haare. Aber das reichte schon, wenn sie ein bisschen länger wurden, die Haare. Und es gab wirklich so eine Pogromstimmung. Und damit kamen die Studenten nicht klar. Ich habe später mal, das fand ich sehr interessant, mit einer Frau gesprochen, einer Studentin von damals, die bei dieser Demonstration an der Oper dabei war, gegen den Schah. Und die dann zufällig da so einen Mann in einem roten Hemd reglos auf dem Boden liegen sah, hinlief. Sie wusste nicht, dass es Benno Ohnesorg ist, aber er war das. Der war tödlich getroffen. Und sie kniete sich dann so hin und legte ihre Tasche unter seinen Kopf und versuchte, den irgendwie so da besser hinzulegen. Und die hat mir dann später gesagt, das war so ein Schock, ja, dass also in ihren Armen da ein völlig unschuldiger Student, der von einem irren Waffennarren und Kriminalpolizisten ermordet worden war, in ihren Händen sozusagen starb, dass sie sich auf eine Art und Weise radikalisiert hat, die ihr so von ihrem Naturellen, auch von ihrer liberalen Familie überhaupt nicht entsprochen hat. Die wurde dann Maoistin, Sieg im Volkskrieg, Mao Zedong, und ist dann irgendwann auch wieder davon abgekommen. Aber die sagte, also diese Reaktion und dass auf uns geschossen wurde und dass einer starb und wir die Schuld dafür zugeschoben bekamen, die hat sie in einer Art und Weise radikalisiert, wie sie es selber nie gewollt hat. Und es waren nicht die einzigen Schüsse. Dann weniger als ein Jahr später, im April 68, schoss dieser Rechtsradikale, der aus München kam, auf Rudi Dutschke. Und Rudi Dutschke wurde wirklich von den meisten SDS-Leuten geliebt, weil er so dieses so die Reinheit des Revolutionärs hatte und mit allen redete und so besessen war oder und auch ja auf eine merkwürdige, sehr schwer verständliche Art aber toll reden konnte. Und der wird angeschossen. Ja, und da fühlten die Studenten irgendwie, der meinte uns alle, ja, die wollen uns umbringen hier, ja. Und das sind die Leute, so hat's Gudrun Ensli mal dann bei einem Treffen im SDS-Zentrum nach am Abend des 2. Juni 67 gesagt, das ist die Generation mit Auschwitz, mit denen kann man nicht reden, die bringen uns alle um, lasst uns bewaffnen, wir gehen zu den Polizeikasernen und holen uns Waffen. Sie haben es zum Glück nicht gemacht, aber diese kleine Gruppe sah sich einen, ja, nicht nur Kritik oder dass man irgendwie angemault wurde oder von der Schule geworfen wurde, weil man zu lange Haare hatte, gab es ja auch alles, sondern die schießen auf uns, die wollen uns umbringen. Ja? Und das war natürlich dann ein Schock, der einmal zu so einer Radikalisierung geführt hat und auch letzten Endes, aber darüber sollten wir jetzt noch nicht sprechen, dann in den 70er Jahren dazu geführt hat, dass eine Gruppe namens Rote Armee Fraktion losgegangen ist und sich auch bewaffnet hat und dann einen terroristischen Kampf angefangen hat.
Wann hat sich denn dieser SDS gebildet und warum?
Der hat sich schon sehr früh gebildet oder gegründet, und zwar ist der so als
sozialistische deutsche Studentenbund,
so richtig. Das, ja, ne? Und der ist schon kurz nach der Gründung der Bundesrepublik ist der als der SPD nahestehend gegründet von Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler, war mal Vorsitzender von dem Verein. Aber wie das immer so ist bei Studenten, die neigen dann doch so zu linken, radikalen Vorstellungen und die SPD ja immer weniger. Und deshalb wurde der SDS dann Anfang der 60er Jahre komplett ausgeschlossen aus der SPD und führte dann so ein, die hatten nicht mal Büros, so ein bescheidenes Leben an den Universitäten, und das hat sich dann verändert, erst so Mitte der 60er Jahre, da kamen dann Leute wie Rudi Dutschke, Bernd Rabehl, übrigens beides Flüchtlinge aus dem Osten, die aus der DDR abgehauen waren, weil es ihnen da zu diktatorisch war, die kamen dann in den SDS, und der wurde dann nach dem 2. Juni 67, wurde der zur bestimmenden Organisation, da traten dann viele ein. Und es war so, dass dann die beiden wichtigsten Zentren des SDS waren einmal Frankfurt. Da saßen so mehr die Theoretiker, die hatten dann schon bei Adorno irgendwie hochkomplexe Theorien sich da einverleibt. Und da war dann Jürgen Habermas und Max Horkheimer von der Frankfurter Schule. Das war so mehr die Theorieabteilung. Die Westberliner waren immer so ein bisschen pragmatischer und mehr so auf Handlungen, auch auf politisches Handeln orientiert und nicht nur auf die großen, komplexen Gedanken. Und ja, der SDS blieb eigentlich bis zum Schluss. Der hat sich 1969 dann selbst aufgelöst. Ja, war eher sozusagen die bestimmende Organisation der Studenten. Da wurden die Debatten geführt. Da gab es Delegiertenkonferenzen. Dann schickten also alle Abteilungen aus allen Städten, schickten dann ihre Leute dahin. Und da wurde dann sehr kontrovers dann immer debattiert.
Das heißt, Dutschke hat sich dem angeschlossen, aber eigentlich erst durch Leute wie Dutschke hat dieser SDS so eine Wendung genommen und wurde dann zur Sammlungsbewegung der 68er.
Ja.
Aber er hat das jetzt nicht wirklich angeführt. So.
Da offiziell hatte Dutschke, wüsste ich nicht, dass er jemals einen Posten hatte.
Er war einfach das Gesicht.
Im SDS. Er war einfach derjenige, der auf der Straße, wenn es irgendeine Konfrontation mit der Polizei gab, sich das Megafon geschnappt hat und dann Reden gehalten hat. Oder der dann auch bei öffentlichen Diskussionen mit anderen bekannten Menschen, also der regierende Bürgermeister Klaus Schütz, SPD, der ist dann mal ins Audimax gekommen Ende 1967 und hat da mit den Studenten diskutiert, ging da ziemlich unter. Und da war Rudi Dutschke dann der wichtigste Redner für die Studenten, als der Mann, der für die Studenten wegen eigentlich intellektuell am wichtigsten war, Herbert Marcuse, ein jüdischer Philosoph in Berlin geboren, 1918 schon bei der Räterepublik als Schüler im Schülerrat dabei gewesen, dann emigriert, als der nach Berlin zurückkam und seine Theorien vorgestellt hat, des Spätkapitalismus, der strukturellen Gewalt im Spätkapitalismus und eines Naturrechts auf Widerstand. Das war das Wichtigste. Als der in Berlin war, war natürlich auch Rudi Dutschke saß auf dem Podium. Also er war einfach immer derjenige, der dann die Reden hielt, die
gehalten werden mussten.
Ja, oder die, ne, auch die größte Faszination auch erregt haben. Der hatte so eine heisere Stimme.
Ja.
Ja, er machte diese endlosen Sätze, wo man eigentlich dachte, na, jetzt fliegt er irgendwann aus der Kurve. Nein, er schafft dann noch irgendwie das richtige Verb da hinten ans Ende zu setzen. Und er hatte diesen heiligen Ernst. Also jemand, der brannte und lebte wirklich für die Revolution, war aber auch ein ganz unschuldiger Mensch dabei.
Also in den Beirat hat das 65 geschafft. Das war dann wahrscheinlich seine einzige offizielle Rolle.
Ja, das mag sein.
Was war denn dann so der Tipping Point in der Öffentlichkeit, dass man sozusagen jetzt wirklich auf einmal von den 68ern sprach? Also wahrscheinlich sprach man 68, also nein, es ging ja auch 67 nicht, eigentlich, ja, alles los.
Also das mit den 68 und dann wurde ja nicht von den 68 mehr geredet, sondern von den Alt-68, das fand ich immer putzig. Die wurden zwar immer älter, aber waren schon immer die Alt-68er und irgendwann waren sie wirklich alt. Also das ging alles erst eigentlich im Grunde in den 80er Jahren, 90er Jahren los, als dann Konservative die 68er als das Grundübel der ganzen deutschen Geschichte so ungefähr angesehen haben. Aber wie hießen die damals? Ja, die Studenten, die Radikalen, die Linksradikalen, die Jugendbewegung. Auch. Denn das ist eigentlich das Interessante. Man hat schon gesehen, als zum Beispiel es zu diesen schweren Unruhen kam in über 20 Städten nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, war die Mehrzahl derjenigen, die festgenommen wurden, waren schon keine Studenten mehr, sondern da waren junge Arbeiter, Schüler, irgendwelche Leute dabei. Und aus dieser Studentenbewegung, die hochintellektuell war, man muss sich mal vorstellen, da sitzen 3.000-4.000 Leute, drängen sich in das Auditorium Maximum der FU, wo offiziell irgendwie weniger als 2.000 Leute reinpassen, rauchen auch noch zum Großteil. Also man sieht kaum mehr irgendwie, was am anderen Ende des Saales passiert, sitzen da viele Stunden und hören hochkomplexen Diskussionen zu, von Herbert Marcuse mit Rudi Dutschke, der über die Befreiung des Menschen im Spätkapitalismus und was auch immer. Also das ist auf dem theoretischen und intellektuellen Niveau, was es heute im Grunde gar nicht mehr gibt. Weiß nicht, ob es wirklich schade ist, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich könnte mir heute nicht vorstellen, dass so viele Leute, 1000 Leute da sitzen und mit Faszination dem folgen und auch so viel theoretische Bücher lesen. Also mein Dutschke war auch so jemand, der
heute nur noch in Podcasts.
Ja, wenn's hochkommt. Ja. Also das war auch eine Wiederaneignung von Literatur oder Denkern, die im Faschismus eben auch da in Vergessenheit geraten waren. Also die linken Theoretiker, Georg Lukács und wen es so alles gab, das wurde dann wiederentdeckt von den Studenten. Oder Wilhelm Reich, die radikale Variante der Psychoanalyse, oder auch Freud, wurde gelesen. Ne? Das war
ja, der Krieg hat ja sicherlich auch so eine philosophische Lücke hinterlassen. Man hat sich halt einfach lange Zeit auch nicht mit sich beschäftigt.
Ja, nee, die Weltanschauung war die des Nationalsozialismus. Und die war dann doch relativ schlicht. Und also 68 war auch eine große, also sozusagen geistige Anstrengung oder eine geistige Bewegung, aber erfasste die gesamte Gesellschaft in den 70er Jahren. Und da brach sie dann eben auch aus diesem kleinen, wir sind eine kleine radikale Minderheit, brachen dann die Gedanken von 68 aus.
Also Dutschke ist 65 dazugekommen, 67 fing er sozusagen, begann es eigentlich erst alles richtig mit diesen Reden, mit dieser Auseinandersetzung, es intensivierte sich und ich muss das jetzt mal so vom Zeitstrahl her auch noch zusammenbekommen, wann war nochmal, Benny ohne Sorg, die Demo war?
Am 2. Juni 1967.
Genau, so, das heißt, damit fing es eigentlich.
Da brach plötzlich diese Studentenbewegung, die eigentlich mehr so in der Uni sich da im Campus im schönen grünen Dahlem da bislang getummelt hatten und eine Hochschulreform gefordert hatten, da ging das in die ganze Stadt, da wurde es ein großer Konflikt in West-Berlin und 1968, April, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, sozusagen sprang der Funken über von West-Berlin, dieser absurden Insel, auf die ganze Bundesrepublik. Und 68 hat man plötzlich in Bremen fingen die irgendwelche Schüler an, gigantische Aktionen gegen Fahrpreiserhöhungen zu machen. Oder in Hannover, Rote-Punkt-Aktion. Mhm. Plötzlich irgendwie überall waren irgendwelche meist langhaarigen Typen, man muss auch sagen, in diesen politischen Gruppen damals waren eben 70% Männer und nur 30% Frauen. Bei den Studenten waren 1968 drei Viertel Männer und nur ein Viertel Frauen. Also das gehört auch zu dieser 68-Realität. Man sollte es nicht so verklären, als ob da irgendwie plötzlich die Frauen alle gleichberechtigt gewesen wären. Überhaupt nicht, stimmt gar nicht. Aber das ging dann 68 in die Provinz. Und irgendwann besetzten dann irgendwie, spielten Tonsteine Scherben irgendwo ein Konzert im Hunsrück in irgendeiner Kleinstadt und danach marschierten alle und besetzten ein Jugendzentrum und nannten das autonomes Jugendzentrum. Ja? Also so ging das dann 68 los, aber der SDS als Organisation hat sich eben dann schon wieder aufgelöst und die Führer dieser Studentenbewegung wollten dann jeder so eine kleine Partei haben, ist ja heute auch noch so, jeder will ein Außenminister sein und eine eigene Briefmarke haben und dann gab es eben so maoistische Parteien mehrere oder es gab Trotzkisten oder die teilweise traten viele der 68er sind in die SPD eingetreten. Die haben eigentlich die meisten sozusagen abgekriegt. Andere fanden die DDR dann super und die Mauer und den Zwangsumtausch, so den Inbegriff der Freiheit. Aber auf jeden Fall 69 zerfiel dann der SDS in ganz viele kleine Gruppen, die auch dementsprechend wenig Einfluss hatten. Und dann begann eigentlich so diese teilweise unmerkliche kulturellen Auswirkungen von 68 und ja.
Okay. Ich wollte nochmal so ein bisschen diese Dynamik dieser kurzen Zeit irgendwie erfassen. Also erst hat man so die Studenten, die sich intellektuell erstmal quasi mit einem Neuanfang beschäftigen, aber doch noch sehr unter sich sind, in gewisser Hinsicht. Dann finde das sozusagen so ein bisschen sein Ventil in der Auseinandersetzung mit diesem internationalen Konflikten, ja. Vietnamkrieg auf der anderen Seite und das andere, das iranische, damalige iranische Regime, der Schah, also was ja, glaube ich, im Wesentlichen nur so ein Familienname ist, der da halt auch über die Generationen wie so Könige weitergereicht wurde, also der Mohammed Reza
Pahlavi. Licht der Arier war einer seiner vielen Titel.
Licht der Arier.
Ja, aber sicher doch.
Das heißt, Deutschland hatte auch so ein besonderes Ding laufen irgendwie mit ihm oder was?
Nee, glaube ich nicht.
Wie auch immer, auf jeden Fall, der kam dann und war dann sozusagen so eine Projektionsfläche auch dafür. So, dass es zu dieser Demo kam. Und dann dieser Schuss auf Benno Ohnesorg wurde ja von diesem Berliner Polizisten Kuras ausgelöst, der sich ja dann, wie sich jetzt erst vor wenigen Jahren herausstellte, der ja auch im Dienst der Stasi war.
Ja, sowas,
wie ist denn, wie hat
sowas den, Irres kann eigentlich nur in Berlin oder West-Berlin damals passieren. Ne?
Also war das jetzt, sagen wir mal, eine Aktion der Stasi oder war das
überhaupt
Zufall?
Nicht. Nee, der Stasi war das sehr peinlich. Mhm. Die haben ihn sofort als Agenten abgeschaltet und die hätten ihn auch, weil er sehr in der West-Berliner Polizei den Spionageabwehr einen Top-Posten hatten, hätten die den nie für so einen Quatsch wie ein Studentenerschießen losgeschickt. Ja. Er war viel zu guter und gut positionierter Agent. Die waren entsetzt. Die haben ihn auch gesehen als so ein Waffennarr, hat ja Geld von der Stasi reicht, die kriegt 500, 600 Mark im Monat, was damals viel Geld war. Und das hat er alles in Munition umgesetzt und auf dem Schießplatz verballert, der gute Kuras, der dann noch 26 Jahre, glaube ich, Rente gekriegt hat. Der ist friedlich, weil der ist zweimal freigesprochen worden, alles ist Paletti. Und das hat die Studenten natürlich auch erbittert. Die haben plötzlich die Justiz auch als Feind gesehen. Fritz Teufel, Kommune 1, wurde eingesperrt am 2. Juni 67, weil er angeblich Steine geworfen haben soll. Und saß monatelang in Untersuchungshaft, stellt sich raus, Polizeizeugen, Lügen, alles Quatsch, wird irgendwann dann auch freigelassen und freigesprochen. Aber der Typ, der Polizist, der in Hinterkopf Stände, sitzt keinen Tag im Gefängnis, hatte noch seine private Schusswaffe im Gerichtssaal in Moabit in der Tasche, wie hinterher rauskam. Ja. Na? Also ich meine, das waren schon Verhältnisse, muss man sagen, die waren ziemlich irrwitzig, dass da Leute sich empört haben und auch einen Hass gegen diese Klassenjustiz wurde das dann genannt. Aber man kann es auch irgendwie einfach eine, sozusagen eine einäugige Justiz nennen. Hatten ist doch klar. Also es war so, wenn man das Gefühl hatten ganz viele damals, wenn man aufsteht und was kritisiert und auch demonstriert oder verhindern will, dass irgendwas passiert, dann letzten Endes guckt man irgendwo in einen Pistolenlauf. Ja? Also so hart wird die Auseinandersetzung ausgetragen. Und das war dann schon, gab so diese Leichtigkeit, ja, Hippies und Drogen und sich gut fühlen und Gemeinschaftsgefühl.
Freie Liebe.
Ja, alles und weiß ich nicht, psychedelisch und Farben und alles, ja, happy auch, ja. Also 60er Jahren waren auch so eine Zeit des Aufbruchs und wo plötzlich Dinge möglich waren, die man nicht für möglich hielt. Aber dann kam die knallharte Konfrontation mit der Staatsgewalt und dann zerfiel auch die Bewegung wieder. Ich glaube, es ist ganz banal, wenn man sich andere soziale Bewegungen anguckt, sagen wir Hausbesetzer 1981 in West-Berlin, irgendwann sozusagen verschwindet das rebellische Subjekt. Die Leute werden in den Knast gesteckt oder so. Andere sagen, manche, ich muss doch mal meine Prüfung machen. Dritten geht das Geld aus. Ich muss doch mal wieder arbeiten gehen. Also man kann sozusagen nicht, paar tausend Leute können nicht als Berufsrevolutionäre 10 Jahre lang rumrennen und versuchen, irgendwas zu verändern, sondern das geht immer so 1-2 Jahre. Dann ist die Dynamik auch so, dass so eine Bewegung auch dann irgendwie sich ein bisschen erschöpft, sich ein bisschen zerstreitet. Dann kommt die Gegenreaktion, die oft dann auch die Leute abschreckt. Also 68 sind ja auch hunderte von Studentinnen und Studenten oder Demonstranten angeklagt worden wegen Landfriedensbruch. Wobei damals die Regierung so schlau war, Willy Brandt damals, dass sie eine Amnestie bei so minderen Demonstrationsdelikten erlassen haben und sich so erspart haben, dass die weiter sich radikalisiert hätten und dann selber bewaffneten Kampf gemacht haben. Aber es ist so, die Repression schlägt dann zu und dann ja sagt man irgendwie, ja, man muss auch mal was anderes machen. Man will auch nicht, jetzt sagen wir, ja, immer mit jeden Abend sich treffen und mit Leuten diskutieren und rumstreiten, sondern man will was, vielleicht mal in Urlaub fahren oder was Unpolitisches machen.
Okay, um es nochmal kurz nochmal einzukreisen, alles interessant. Ja, ja,
aber das Einkreisen ist dein Job, ich erzähle so.
Ja, genau, das mache ich jetzt gerade mal. Also nochmal so, also 67, ohne Sorg, quasi der erste Urknall, diese Radikalisierung, die beginnt auf beiden Seiten, die dann auch dazu führt, dass Rudi Dutschke auf ihn dann das Attentat gemacht wird. Das ist dann 68 im April, glaube ich, wo er zwar nicht getötet wird, aber so schwer verletzt wird, dass er später auch an den Spätfolgen daran stirbt. Er war also auf jeden Fall auch aus dem Verkehr gezogen, sozusagen, um es mal salopp zu formulieren. Und das heißt, und da wird ja dann auch nochmal für Aufregung gesorgt haben. Das heißt, das Jahr 68, vermute ich mal, war eine wilde Auseinandersetzung mit dieser Gruppe, die sich wahrscheinlich in dem Moment sowohl verstärkt hat, als auch begonnen hat, sich neu zu zerstreiten. Wann ist sozusagen, wann läuft das aus? Ich meine, 69 kommt dann Willy Brandt als Bundeskanzler ins Amt. War das dann schon eine Reaktion? War das sozusagen eine Folge davon? Natürlich. Oder war das eher Zufall? Hat das dann dazu, hat er es denn tatsächlich geschafft, das sozusagen zu containen? Oder war das eher auch nur so ein Beiprodukt?
Also es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, dass die 68er den Regierungswechsel von der CDU zur SPD bewerkstelligt hätten. Aber es war schon diese Welle, auf der Willy Brandt dann auch geschwommen ist, eigentlich. Ob er so reiten wollte, weiß ich gar nicht. Aber dass zum ersten Mal ein erklärter Antifaschist, der Deutschland verlassen hatte, in Zeiten des Nationalsozialismus Bundeskanzler werden konnte, der Vaterlandsverräter, wie so die Rechten immer gesagt haben, Fram, das war sein Deckname als Kommunist in Norwegen, dass der Bundeskanzler werden konnte und dass dann eine sozialliberale, und damals war die FDP eben wirklich eine liberale Partei, an die Regierung kam und bestimmte Reformen auch dann einsetzten. Das war natürlich ein Ergebnis auch von 68. Allerdings, und das ist das Absurde und auch eigentlich bizarre und triste, die Aktivisten oder ein beachtlicher Teil der Aktivisten von 68 sahen in der Regierung Brandt einen Polizeistaat, ja, der sich zum Faschismus hin entwickelt. In Wahrheit war es ja eine neue Ostpolitik, es war eine Modernisierung, die in Gang kam, eine Liberalisierung, Amerikanisierung. Auch Deutschland wurde nochmal entnazifiziert auf eine Art durch die 68er. Und das, bloß die sahen irgendwie, wollten ja irgendwie die Weltrevolution und sahen nicht, dass das durchaus Fortschritte sind, die sich dann durch die Regierung Brandt und wieder langsam durchgesetzt haben. Und wiederum auf der anderen Seite, Willy Brandt war der Kanzler, der dann sogenannte Berufsverbote erlassen hat. Ja? Mhm. Das haben wir damals Tausende, sei es irgendwie der berühmte Briefträger der DKB, der dann nicht mehr Briefträger, weil die damals Beamten waren, werden durften. Viele durften nicht Lehrer werden. Eine ganze Reihe dieser auch führenden Berliner 68er, Peter Schneider, Bernd Rabehl, haben Berufsverbot damals bekommen. Das heißt, die SPD hat wie immer so die SPD halt mit, auch mit der Peitsche versucht oder mit Repression versucht, die Linken im Schach zu halten. Aber sie sind natürlich auch von dieser Aufwallung 68 unterstützt worden, an die Macht gebracht worden.
Das heißt, Deutschland hat eigentlich ausgelöst durch die 68er ein wenig getragen durch diesen Zeitgeist, sich dann mehr oder weniger Willy Brandt, wenn auch nur für kurze Zeit, rangeholt. Er musste ja dann oder ist zurückgetreten durch diese Spionage, ausgelöst durch diese Spionageaffäre, wo sein
ja, Existenz aber ich meine, es gab bis 81, danach folgte Helmut Schmidt, gab es eine
Kontinuität.
Von der SPD geführte Bundesregierung, ist ja auch nicht das Übliche in diesem Land.
Ja, aber in der Zeit ging ja dieser ganze Konflikt auch weiter.
Ja.
Also, weil, da sollten wir jetzt vielleicht mal kommen. Also ich denke, die 68er werden eigentlich in den 70ern, das ist richtig interessant, weil das ja dann sozusagen,
ja, genau.
Das eine ist so dieses Aufbäumen, das nicht, das ist so ein Feuer, was auf einmal brennt, da wird dann von allen Seiten so lange draufgehauen, bis erstmal Ruhe ist. Aber sowas, und das haben wir ja eben schon auch gehört, diese Radikalisierung Einzelner, beziehungsweise ein Mentalitätswandel, der sich dann vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar bei vielen auch einstellt, das trägt ja dann erst später seine Früchte. Wann hast du denn das Gefühl gehabt, dass sozusagen dieses Echo dieser Zeit wieder aufkam?
Also du sagst ganz richtig, das wahre 68 spielte sich in den 70ern ab. Ja? Aber von Echo kann man nicht sprechen, denn das war sozusagen, es gab ja einen beständigen Nachwuchs. Also jetzt mal, wenn ich von mir spreche, ich war 68, 13. Mhm. Ja? Da bin ich auch so mehr zufällig, habe ich dann Engels, Lohn, Preis, Profit, so Marx, Schulung und so mit 15 da gesessen, irgendwie so Heftchen da gelesen. Mich gewundert, fand es aber ziemlich interessant eigentlich, Kommunistisches Manifest gelesen. Und aber also mit 13 versteht man noch nicht viel von der Welt, mit 15 auch nicht, aber dann entwickelten sich eben Anfang der 70er Jahre, gab es dann Schülerbewegungen, also es wurden immer mehr, ja, das war das Entscheidende, es wuchsen sozusagen die von den Jungen im Sog der wenigen 68er, SDS an der Spitze als intellektuelle, auch ein bisschen elitäre Organisation, kamen ja dann Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von irgendwelchen jungen Leuten, die lange Haare hatten, dann fingen alle an zu kiffen, dann zog man in Wohngemeinschaften, das war nicht nur die Kommune 1, die dann im Stern irgendwie da posierte, sondern es war ja eine Massenbewegung von Wohngemeinschaften.
Da muss man sich klar machen, so eine WG war damals undenkbar, also war vorher undenkbar.
Ja, das war, also da dachten dann alle an Gruppensex oder irgendwelchen Unsinn, der da nie stattgefunden hatte.
Was?
alles Mythos, muss man wirklich sagen. Diese sexuelle Revolution, die hat mit 68 nicht so viel zu tun. Es gibt ein berühmtes Foto, was da immer gezeigt wird, die Kommune 1 nackt von hinten.
Ja.
Ich glaube, 7 Erwachsene und ein Kind, was sich so umdreht und sich fragt, was ist denn hier los? An die Wand, stellen sich so an die Wand. Und bei diesem Foto sagen mehrere, die da auch drauf abgebildet waren und sich da als Models haben zur Verfügung gestellt, sagen, wir waren froh, als wir endlich unsere Klamotten wieder anhatten, waren so peinlich. es war nicht so. Natürlich gab es irgendwie dann so in den ersten Kommunen immer so Matratzenlager, ein Zimmer voll mit Matratzen, wo dann irgendwie alle pennten, aber es war doch irgendwie peinlich, wenn dann irgendwie daneben an einer vögelt oder ein Bader vögelte. So richtig wohl fühlte man sich dabei auch nicht. Also das ist immer übertrieben worden. Aber ein Beispiel sollten wir mal nehmen, wie 68 dann in den 70ern eigentlich ja zum Durchbruch kam. Das sind die Frauen, die Feministinnen. Es gab eine SDS-Delegiertenkonferenz im September 1968 in Frankfurt. Und da tauchte auf eine damals 30 Jahre alte Filmstudentin von der DFB aus Berlin namens Helke Sander. Die vertrat den Aktionsrat zur Vorbereitung der Befreiung der Frau. Vorbereitung haben sie dann bald gestrichen, dann hieß er Aktionsrat zur Befreiung der Frau. Und stellte sich hin und sagte, also wenn der SDS überhaupt von sich behaupten will, irgendwie fortschrittlich und demokratisch zu sein, dann muss er sich mit der Frage der Frauen beschäftigen. Und das heißt, dann muss die Erziehung von Kindern, Helke Sander, die Redner hatte ein Kind damals, dann müssen die Männer endlich da auch mal was tun. Dann muss das irgendwie verteilt werden, damit die Frauen sich auch politisch betätigen können, damit die Frauen arbeiten gehen können, damit die Frauen überhaupt, ja, sagen, also gleichberechtigt mit den Männern agieren können. Und diese Rede haben die Männer auf dieser SDS-Delegiertenkonferenz, die haben einfach gar nichts gesagt. Da kam gar nichts. Und als dann der Sitzungsleiter oder zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen wollte, nahm eine Berliner Studentin eine Tomate, oder sie hatte mehrere, und warf die in Richtung Rednerpult. Und eine Tomate traf dann auch einen, der da vorne saß, nämlich den Kral, der war so ein Frankfurter, der intellektuelle Führer der Frankfurter Studenten. Übrigens traf natürlich den Falschen, denn der war schwul und hatte also mit Frauenunterdrückung praktisch wenig zu tun. Und gut, aber in dieser Rede sagt im Grunde Helge Sander, wir wollen Gleichberechtigung, die Männer sollen sich um das Persönliche kümmern, das Persönliche ist politisch, ja, es geht nicht darum, immer nur so große Weltrevolution und dann die ganzen Sachen, die zwischen uns schieflaufen, werden dann danach irgendwann vielleicht gelöst oder auch nicht, sondern wir müssen heute damit anfangen, auch in unserem Alltag Dinge zu verändern. Auch sie sagt damals schon 1968, dass es darum geht, in der Welt des Falschen, Inseln des Richtigen, also utopische Projekte anzufangen, Kollektive und solche Dinge, um dann ja eine Massenwirksamkeit darüber zu reden. Das ist alles schon 68 irgendwie da angelegt. Und das geht dann noch so ein bisschen im SDS weiter und dann steht dann in Berlin, das ist aber schon 1973, tun sich Frauen zusammen und sagen, wir gründen jetzt mal ein autonomes Frauenzentrum. Das gab es dann auch in Kreuzberg in der Hornstraße, da durften keine Männer rein, standen aber immer welche vor der Tür und waren beleidigt, dass sie nicht rein durften. Und da haben dann Frauen angefangen, also einmal Karate zu machen, Selbsthilfe, Verteidigung gegen die Männer, ja, der Männergewalt, Frauengesundheitszentrum haben damals, Abtreibung war ja nahezu illegal in Deutschland, haben Abtreibungsfahrten nach in die Niederlande organisiert, haben sich mit Frauen aus anderen europäischen Ländern getroffen. Also in den 70er Jahren sind diese Ideen, ich meine, Gleichheit Männer und Frauen ist an sich so banal, banaler geht's kaum, 68 im SDS öffentlich debattiert und in 70er Jahren geht es in die Gesellschaft und es werden mehr und es kommt der Stern und Alice Schwarzer und die machen diese Aktion, auch ich habe abgetrieben und dann kommt wieder die sozialliberale Regierung wie die Brandt, die reformieren den Paragraphen 218, es verändert sich gesellschaftlich was und so gibt es eben, paradigmatisch ist wohl das Frauenthema, so gibt es bestimmte Ideen, die in 60er Jahren hochkam in einer kleinen, wie es immer ist, kleine Subkultur, SDS und Zirkelchen, da wird irgendwas gedacht und dann diffundiert das so langsam in die Gesellschaft und wird in die Gesellschaft getragen und führt dann irgendwann zu realen Veränderungen und ist ja eine Banalität und oft gesagt worden, aber ohne die 68er und Frauen wie Helge Sander und Alice Schwarzer hätten wir auch nicht Angela Merkel so lange als Bundeskanzlerin, eine Frau ist ja, ging ja gar nicht. Ja.
Ja. Ja, ich denke, das ist eben etwas, das ist auch, glaube ich, so einer der Gründe, warum ich hier dieses Thema auch so einbringen wollte. So, dass viel von dem, was so in unserer heutigen Wahrnehmung der Bundesrepublik so selbstverständlich erscheint, eben vor noch gar nicht so langer Zeit, also je nachdem, ob man jetzt 50 Jahre als lange bezeichnen möchte oder nicht, na, aber es gab auf jeden Fall definitiv auch ein Westdeutschland zumindest, wo das auch mal ganz anders war. Ostdeutsche Situation haben wir jetzt bisher ein bisschen rausgelassen. Vielleicht eine gute Gelegenheit mal zu schauen, ja, wie denn das und ob überhaupt das so im Osten auch reflektiert wurde.
Also der große Unterschied war natürlich der, dass in der DDR, sobald, sagen wir, jemand demonstriert hat auf der Straße, ohne dass das irgendwie durch von staatlichen Institutionen abgesegnet worden wäre, war die Stasi da und dann war die VP da, die Volkspolizei, und hat die Leute abgeräumt. Es gab ja eine groteske Überwachung auch von Oppositionellen. Die saßen aber eigentlich im Wesentlichen, es reichte schon in deinem Wohnzimmer zu sitzen mit fünf Freunden und Freunden und über Alternativen zur DDR nachzudenken. Schon warst du ja negativ feindlich und gefährlich und bist überwacht worden. Es gab aber trotzdem 1968 zwei Aktionen in Ost-Berlin im Wesentlichen, die gezeigt haben, dass da irgendwas zwischen jungen Oppositionellen in Ost und West so mitschwingt oder dass die was gemeinsam haben. Ja? Und zwar hat einmal 1968 nach dem Attentat auf Rudi Dutschke hat in Ost-Berlin ein späterer Schriftsteller, damaliger Journalist, Klaus Schlesinger. Lange Haare, immer so ein Clubs, Jazzmusik gehört. Mit einem Freund, Stefan Schnitzler und anderen, die haben überlegt, was können wir, irgendwie gefallen die uns da drüben, ja? Wir waren das gleiche Alter. Dann hat der Schlesinger hatte zum Beispiel Dutschke gesehen, berühmtes Interview mit Günter Gaußen und hatte sich gewundert, komisch, die benutzen so marxistische Begriffe, die für uns total ausgelatscht und irgendwie schwer erträglich sind, aber die benutzen die in einer neuen Art und Weise und irgendwie, das hört sich zwar ähnlich an zu dem, was wir hier andauernd bis zum Erbrechen zu hören bekommen, aber irgendwie meinen die wohl was anderes da. Und die beiden haben dann zusammen mit Freunden Geld gesammelt, zum Beispiel im Deutschen Theater kam 2500 Mark der DDR damals zusammen unter den Schauspielern und haben Geld gesammelt für Bauhelme, die sie gekauft haben und dann gespendet haben der APO, also der außerparlamentarischen Opposition, den Studenten im Westen. Und es wurde so von der Stasi so etwas misstrauisch irgendwie so beäugt, und aber da da auch so eine Keller Nationalpreisträgerin dabei war, haben die das dann laufen lassen und dann kamen Leute, auch zwei ist bekannt, die später bei der RAF waren, kamen dann 68 und haben in so einem Milchladen in der Sophienstraße dann jeweils vier so Bauarbeiterhelme gekriegt und Regenmäntel gegen die Wasserwerfer. Und das war so eine Aktion praktischer Solidarität und das gründete dann auch so Freundschaften. Also dann kamen linke Studenten aus dem Westen, sind dann nach Ost-Berlin gefahren, haben da Leute wieder getroffen und
wobei diese Begegnungen ja eigentlich auch erst durch die Maßnahmen von Willy Brandt möglich geworden sind, ne? Also vorher war doch so ein unmittelbares Einreisen von Westberlinern in Osten schwierig, oder?
Es gab zwei Jahre nach dem Bau der Mauer, da konnten Westberliner nicht nach Ostberlin fahren, aber das wurde dann durch das Passierscheinabkommen 63 schon wieder alles geregelt. Mhm. Aber nein, das Interessante daran war, dass das Thema, was Ostlinke, ja, oder Ostrebellen und Westrebellen verbunden hat, war der Versuch in der Tschechoslowakei im Prager Frühling im sogenannten einen freiheitlichen Sozialismus zu schaffen. Denn was, und das geht durch, was Rebellen in Ost- und Westberlin immer verbunden hat, war eigentlich das Bedürfnis, ja, mit autoritären Strukturen aufzuräumen, ja, Freiheit, freie Diskussionen zu haben. Und von daher guckten also sowohl die Westberlin-Linke, Rudi Dutschke ist 1968 nochmal nach Prag gereist auch, ja, bevor er angeschossen wurde, und hat sich das angeschaut und war begeistert. Also der Versuch dort, die Zensur zum Beispiel aufzuheben, Pressefreiheit einzuführen, das wurde von jungen Leuten der DDR mit großem Wohlwollen und Sympathie verfolgt und von jungen Westberliner Studenten. Und als dann die Truppen des Warschauer Paktes unter Führung der Sowjettruppen einmarschierten und die Panzer diese Demokratiebewegung im Sozialismus niederwalzten, obwohl die ja nicht, die wollten ja nicht einen Kapitalismus einführen, ja, sondern wollten einfach einen freiheitlichen Sozialismus haben, als das niedergewalzt wurde, da fingen dann an, junge Ostberliner Flugblätter zu machen. Thomas Brasch zum Beispiel, der Schriftsteller später, der inzwischen gestorben ist, verteilte Flugblätter. Seine damalige Freundin Bettina Wegner, später bekannte Sängerin, verteilte Flugblätter. Und die wurden natürlich erwischt und Stasi und irgendwie ja ins Gefängnis gesperrt. Dann irgendwie bekamen sie Berufsverbot. Bettina Wegner musste dann irgendwo sich in der Produktion bewähren, in irgendeinem Werk. Und das heißt, da war die Reaktion natürlich viel härter. Aber nicht nur in Ostberlin, es gab auch in allen möglichen anderen Städten in der DDR damals Einzelne und Gruppen, die ihren Protest ausgedrückt haben. Und das hängt wieder, glaube ich, zusammen mit diesem Globalen. Denn die Musik, die in der DDR gehört haben, die jungen Leute mit langen Haaren, ja, die haben ja auch Blues gehört oder davor Jazz. Und in Westberlin war ja im Grunde ähnlich. Also es gab auch in der DDR, die ja im Alltag und so vom Protokoll her spießiger. Aber als der Westen gab es natürlich auch junge Leute, die gesagt haben, also weg mit diesem ganzen Mummenschanz, wir wollen freier leben, wir sind Individuen, ja, wir sind nicht irgendwie nur...
Sozialismus mit menschlichen Antlitz hieß es damals.
Ja, oder der dritte Weg hieß es, da gab's allerhand Namen dafür. Aber wie dem auch sei, also die Vorstellung, dass es nur die Alternative gibt, entweder der Kapitalismus, ja, und dann irgendwie so eine ja, repräsentative, aber nicht besonders demokratische Demokratie, oder aber eine Diktatur, eine stalinistische, die dann die Gleichheit schafft. Also das wollten eben die jungen Leute nicht, sondern es musste irgendwas anderes geben. Einen freiheitlichen Sozialismus. War im Grunde in den Wendejahren dann später bei der DDR-Oppositionellen, die Leute, die Ostberliner, die 1990 Häuser besetzt haben oder die Ende der 80er Jahre gesagt haben, jetzt ist aber Schluss mit hier immer nur Kaffee trinken zusammen und Lesungen machen und in der Wohnung sitzen, wir gehen jetzt auf die Straße, wir gehen nochmal demonstrieren, wir gehen Risiko ein. Die haben eigentlich alle, sagen alle, nee, also den scheiß Kapitalismus von euch, den wollten wir eigentlich nicht. Oder den wollen wir eigentlich nicht.
Ja, das war ja auch noch so ein kurzer Traum. Ja, ne? 89.
Ja, ja, ja.
So
aber sozusagen, es gibt in beiden Teilen Berlins und in beiden Deutschlands gab es damals Jugendliche, die sich auch sofort gut verstanden haben oder vom Lebensgefühl gut miteinander klarkamen und die dann alle gemeinsam Tonscheine Scherben gehört haben, die in Ostberlin fast noch populärer waren als in Westberlin. Also es gab so anarchistische, linke, freiheitliche Gruppen von Leuten, die ja sofort zueinander gefunden haben.
Kommen wir zurück zu den 70ern und den Auswirkungen der 68er. Ich weiß nicht genau, wo ich da jetzt mich wieder auf die Gleise setzen soll, wie lange das so ein bisschen so vor sich hin sich entwickelt hat und wann so eine Dramatisierung wieder Einzug gehalten hat.
Also bei den 70ern finde ich, muss man erstmal sehen, dass die Gruppe, die in den 70ern die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat und aus den 60ern kam, hieß Rote Armee-Fraktion RAF. Ungefähr 30 Leute, Terroristen, die dachten, sie müssten jetzt einen Bürgerkrieg vom Zaun brechen oder sie müssten als Propaganda der Tat bewaffnet gegen den Staat vorgehen und dann würde das irgendwann in der sozialen Revolution münden. Diese Gruppe hat natürlich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen und all die Leute, die jetzt sagen wir Jugendzentren gegründet haben oder ein Frauenzentrum gegründet haben oder irgendwann dann später sich für ökologische Ziele eingesetzt haben, die sind da unter den Tisch gefallen. Es war immer Andreas Bader und die RAF und das ist bedauerlich, aber die Medien sind halt so. Wo Blut fließt, gucken sie hin. Wenn kein Blut fließt, Gottchen. Ja, ist nicht dramatisch. Ja, ist dann auch nicht so wichtig. Und die ganzen, ja, also die 7 Jahre von 1970 bis 1977, von der Befreiung Andreas Baders in der Miekwellstraße in Dahlem im 14. Mai 1970 bis zur Stammheimer Todesnacht, ja, dem Tod von Andreas Bader wieder und Gudrun Enzel und Jan-Karl Raspe in Stammheim im Gefängnis in Stammheim Stuttgart, waren sehr stark dominiert von den Aktionen dieser Gruppe. Die wurden dann mal verhaftet, 72 gab es einen großen Prozess und die Linke hat ja gesehen, dass die kommen irgendwie von uns, die sind zwar irre oder machen Fehler oder haben eine falsche Strategie, aber irgendwie als Opfer des Staates müssen wir auch mit ihnen solidarisch sein. Das heißt, die RAF hat in den Jahren 70 bis 77 stark die radikale Linke beschäftigt. Dann gab es so einen Wandel, so einen Paradigmenwechsel, den die Beteiligten gar nicht so richtig verstanden und unbedingt so gewollt hatten. Der hat sich ausgedrückt in dem Kongress Ende Januar, ich glaube 26. Januar, in West-Berlin, der den Namen Tunix hatte, und wo eigentlich klar war, wir wollen mit dieser Vorstellung von Weltrevolution und dem marxistischen Vorstellung, die Arbeiterklasse, ja, wo ist denn die eigentlich, die Arbeiterklasse in West-Berlin, da die paar, die noch in einer Schokoladenfabrik an der verlängerten Werkbank saßen, irgendwie, also auf die konnte man nicht ernsthaft zählen. Also mit diesen marxistischen Vorstellungen aufzuhören und jetzt zu sagen, wir verschleißen uns nicht im Kampf gegen den Staat, sondern wir versuchen in dieser Gesellschaft, die sich ja schon geöffnet hat, die, wo es alles mögliche in Bewegung ist, wo es unzufriedene Menschen gibt, wo es Leute gibt, die was machen wollen, wir versuchen darin so Inseln des Richtigen im Falschen aufzuschütten.
Jetzt sind wir ja schon, Ende also das, der 70er Jahre angekommen. Ja, ne? Das war so ein bisschen der Schnelldurchlauf.
Aber das Entscheidende ist eben, dass am Anfang das sehr stark noch dominiert war von dieser Auseinandersetzung mit Gewalt und Terrorismus und da ist ja dann selbst so ein friedlicher, netter Mensch wie Heinrich Böll ist unter die Räder gekommen. Bei dem hat das Bundeskriminalamt dann irgendwie, mit geladenen Maschinenpistolen und seinem Wochenendhaus mal vorbeigeschaut. Ja? Also ich meine, es war ja eine hysterische Situation, Berufsverbote und eben diese Terrorismushysterie. Das ist nicht entschuldigend, aber man muss auch wissen, dass die Polizeiführungen zum Beispiel, ja, und auch so die Politiker, die waren auf so einen Angriff aber auch nicht da eingerichtet. Also die Demonstrationen der Studenten, ja, da haben die völlig überreagiert, ja. Heute sind die richtig, verdammt nochmal richtig schlau, wie die deeskalieren, so die Bullerei, auf der gleichen Seite aber extrem hochgerüstet sind und auch brutal zuschlagen, ja. Ne, also
hat jetzt gerade in Hamburg wieder nicht so gut funktioniert.
Ja.
Da könnte
man aber da haben ja die Berliner lernen. Dann gesagt, wir hätten.
Also das die besser Berliner haben daraus gelernt, ja. Die Hamburger, die wirklich.
Naja, also sozusagen, es war irgendwie auch Ende der 60er und dann Anfang der 70er Jahre prallten da so zwei Kräfte aufeinander. Da gab es natürlich immer, wenn Gewalt im Spiel ist, ist die Gefahr der Eskalation sehr groß und der Rache und dann geht es immer weiter. Und das war eigentlich in den 70er Jahren sehr stark. Und für diejenigen, die sozusagen im Herzen der Studentenbewegung tätig waren, für die war das sehr hart. Also ich kenne eine sehr nette Frau, Antje Krüger, die war in der Kommune 1 zum Beispiel. Und da war eben Fritz Teufel und auch Rainer Langhans. Aber die hat eben ganz viele wie Fritz Teufel und die kannte auch Bader und Enstin, hat die verschwinden sehen in den beordneten Untergrund, dann irgendwie bei der Fahndung erschossen, dann vielleicht irgendwie oder im Gefängnis unter harten Haftbedingungen sitzend. Und für die Leute war das, glaube ich, ungeheuer hart. Ja, die sagt immer, Antje Krüger sagt immer, auch die 60er waren irgendwie noch so ein bisschen leicht und happy und die 70er Jahre waren furchtbar hart. Das heißt, auch wenn es immer darum geht, ja, die 68er haben alle Karriere gemacht, sind alle Professoren, kriegen Krisenpensionen, stimmt nicht. Also diejenigen, die wirklich was riskiert haben, nehmen wir mal an, so die Leute von der Kommune 1, die ja auch ziemlich zu einer Öffentlichkeit standen, da kenne ich allein drei, die sind harter, ja. Also die haben keine Beamten, die in der zweiten Reihe oder dritte Reihe, ne, da sind viele dann, haben Karriere gemacht. Ne, aber diejenigen, die wirklich sozusagen was verändern wollten und dann in der ersten Reihe standen, da hat es viele ziemlich erwischt.
Hart aufgelaufen,
ja.
Auf der Gesellschaft.
Ja, ja.
Schauen wir doch vielleicht mal auf die auf diese RAF nochmal spezifisch, weil die ja dann eigentlich in der Folge wiederum so viel anderes ausgelöst hat. Nicht als Vorbild, sondern eben als Widerstandsobjekt. Diese Radikalisierung von Horst Mahler finde ich ja sowieso irgendwie die tragischste Figur.
Tragisch ist übertrieben.
Ja, nach dem richtigen Wort. Also eine Person, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, also die sowohl jetzt mit der Gründung der RAF verbunden wird, als auch heutzutage wiederum im extremen, rechtsradikalen, rechtsextremen Umfeld unterwegs ist.
Aber Horst Mahler, das sagen zumindest die Leute, die ihn gut kennen, auch von früher, Otto Schiedig zum Beispiel, sein damaliger Anwaltskollege oder Christian Schröble, die sagen alle, das ist tragisch und das ist eigentlich nur individualpsychologisch zu erklären. Man muss dazu wissen zum Beispiel, dass Horst Mahlers Vater ein glühender Nationalsozialist war und dann aber irgendwie in die DDR geriet und sich eines Sonntags nach dem Mittagessen in den Garten ging und sich in den Kopf geschossen hat. Und Horst Mahler ist dann von der FDJ in der DDR zu den also Linken in der SPD, dann SDS, RAF, dann FDP, ich weiß nee, dann war noch mal KPD, so Maoist, also der hat im Grunde alle Stationen des politischen Spektrums.
Extrem.
Ja, Hauptsache, nein, das ist masochistisch, Hauptsache Opfer, und der sitzt jetzt auch mit ein Bein amputiert wegen Holocaust-Leugnung, ich glaube schon seit 10 Jahren im Gefängnis, was ich persönlich auch ein Unding finde, für Meinungen Leute so lange einzusperren, egal welche Meinung, ne? Solange der nicht zum Mord aufruft, ja. Es gibt da auch Leute, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, soll man die auch alle einsperren? Also ich bin gegen Gesinnungsjustiz jeder Art. Gut, aber Horst Mahler ist wirklich ein Freak, also eine Ausnahme. Die anderen haben eigentlich, haben sich integriert in diese Gesellschaft. Also wenn man sich anguckt, Joschka Fischer, Außenminister.
Ja. Der war jetzt nicht bei der RAF dabei.
Nee, der war nicht bei der RAF dabei, aber der war auch so bei diesem militanten Flügel. Und warum Einzelne dann diesen Schritt gemacht haben in die Illegalität und das hat war teilweise zufällig, das hat persönliche Gründe. Also es ging ja alles los, dass Andreas Bader wegen einer Kaufhausbrandstiftung in Berlin im Gefängnis saß. Naja, und dann ist halt seine Freundin Gudrun Enslin rumgelaufen in der Westberliner Szene und hat gesagt, die machen den kaputt, Andreas, wir müssen ihn rausholen. Dann hat sie ein paar Frauen mobilisiert, dann haben sie sich irgendwelche Waffen gekauft und dann ist bei dieser Befreiungsaktion gleich einer angeschossen worden und lebensgefährlich verletzt worden und dann gab es diese Spirale. Große Fahndung nach Ulrike Meinhof, die überhaupt sich darauf nicht vorbereitet war und dann irgendwie wurden RAF-Leute bei der Fahndung erschossen, dann geht es um Rache, ja, irgendwie die Schweine irgendwie haben Petra Schelm umgebracht, jetzt schlagen wir zurück. Und dann hat sich ein, so ein selbsterklärter Krieg der RAF gegen den Staat entwickelt, der weder zu gewinnen war, ja, und der auch dazu führte, dass die Mittel dann teilweise absurd waren. Dann wurde bei einem Richter des Bundesgerichtshofs wurde eine Bombe und das Auto gebaut unter seinen VW und dann schickt seine Frau ein und wurde lebensgefährlich verletzt, weil die einkaufen fahren wollte. Also passierten dann wirklich irre Sachen und die Linken fanden das am Anfang daneben. Wurde ja dann bekannt, dass Andreas Bader gerne Porsche fährt zum Beispiel und selten italienische Sportwagen klaut und mit denen dann durch die Gegend heizt. Und und als sie dann im Gefängnis saßen mussten, waren aber dann viele wieder solidarisch und haben gesagt, also gegen diese Isolationshaft müssen wir dann doch solidarisch sein. Im Grunde kann man Helmut Schmidt fast dankbar sein, dass er dem Spuk ein Ende gesetzt hat 1977 und dann auf der militärischen Ebene, die aber die RAF ja gesucht hat, dann die RAF besiegt hat. Danach gab es zwar noch leider viel zu lange, aber
auf welche Art und Weise besiegt hat?
Na, indem er nicht nachgegeben hat und nicht damals, als Hans-Martin Schleyer im September, Oktober 1977 entführt worden war bei der RAF, nicht nachgegeben hat und die RAF-Leute in Stammheim rausgelassen hat, sondern sich gesagt hat, da müssen wir durch, wenn wir hier nachgeben, dann machen sie die nächste Aktion und wollen noch mehr befreien oder wollen uns weiter erpressen. Ne? Und da ganz vernünftig, ruhig, machiavellistisch hat er das durchgezogen und die RAF hat sich da auch taktisch dann verschätzt. Und damit war aber auch so gut wie dem allerletzten klar, dass so geht's überhaupt nicht. Ja. Man kann nicht, um jemanden zu entführen, wie es bei der Schleierentführung passiert war, einfach 3 Begleiter mal zersieben mit Schüssen, ja, und umbringen. Ne, also das war dann diese Sackgasse war endgültig erkannt. Aber es dauerte eben 7 Jahre, wobei in diesen 7 Jahren natürlich auch dann ganz viele andere Sachen passierten. Es kam dann, das ist eigentlich für die 70er Jahre für mich das Entscheidende, der Bericht des Club of Rome raus. Ja, ich glaube, es war 1973, wurde der veröffentlicht. Die Grenzen des Wachstums, die einfach so banale Ideen, dass irgendwann die fossilen Brennstoffe verbraucht sein werden und man sich vielleicht was anderes überlegen könnte, dann populär gemacht haben. Und da entstand jetzt erstmal gar nicht so in diesem linksradikalen Milieu, aber es entstanden dann so Bürgerinitiativen und Gruppen, die sich über Ökologie Gedanken machten. Das hatte durchaus was mit den 60ern zu tun, denn ich habe mal ein paar Monate in den 60ern in einer Landkommune im Bayerischen Wald verbracht. Und unsere Vorstellung damals, ne, also so biodynamische Landwirtschaft, ich weiß nicht, ob wir es so genannt haben, aber keine chemische Landwirtschaft, Tiere besser behandeln, Energie sparen, irgendwie, ich glaube, wir haben schon so Sonnenkollektoren irgendwie auch da so die ersten gebaut. Das war eigentlich so in den 60er Jahren, war das schon so ein bisschen angelegt. Und das wurde ja dann neben der Frauenbewegung, wurde das die entscheidende Strömung der 70er Jahre, die das Denken in Deutschland, die deutsche Gesellschaft wirklich verändert hat.
Mhm. Biologisch dynamisch kommt ja aus dieser Rudolf Steiner.
Kommt anthroposophisch, ja.
Anthroposophischen Ecke der Begriff, so Demeter und so weiter. Ja, das kennt man ja heute auch noch so als Markenphänomen auf dem Markt. Aber stimmt schon, diese ganze Ökologisierung hat sich da extrem verstärkt, sage ich mal. Ne, dieses Bewusstsein auf das Erhalten der Welt etc. Also wahrscheinlich kann dieser Club of Rome-Bericht tatsächlich so eine Initialzündung gewesen sein.
Der kam noch vor der sogenannten Anti-AKW-Bewegung. Es entzündeten sich ja dann eigentlich so die auch furchtbar militante Auseinandersetzungen, wenn ich daran denke, wie in Brockdorf da die Baustelle des Atomreaktors belagert wurde oder auch in Wiel dann der Bauplatz für ein AKW besetzt wurde. Die AKW-Bewegung, so ab 75 ging das dann in Wiel los und wurde dann 78, 79 zu der beherrschenden innenpolitischen Auseinandersetzung auch, die eigentlich zum Glück mit einem Sieg der damaligen Aktivistinnen und Aktivisten geendet hat. Denn Frau Merkel hat ja irgendwann den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet, was wir schon damals immer gefordert haben. Ne? Das waren viele Demonstrationen nötig, aber so einfach erzielt man politische Erfolge auch nicht immer.
Ja gut, verkündet wurde er schon früher, als wir
von Rot-Grünern kam es wieder einen kurzen Schlenker.
Genau, ja. Und noch ist er auch nicht vorbei. Also ich denke, es ist jetzt schon vorbei, aber andere Frage.
Ja.
Genau, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Parallelentwicklung, nicht? Dass also auf der einen Seite erstmal so diese Befreiung die Befreiung des Einzelnen in der Gesellschaft gegen diese vorherrschenden Mantras am Anfang stand, sich das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auch politisiert, internationalisiert hat, dann so eine extreme Radikalisierung auf der einen Seite durch die RAF und dann aber eben auch neue Themen aufgenommen wurden, die so vorher noch gar nicht auf der Agenda waren.
Ja, richtig.
Eine Friedensbewegung, das leitet sich natürlich in gewisser Hinsicht
das
schon
ging
aus
eigentlich immer durch.
Ab.
Ja, Pazifismus der 60er Jahre, Peace-Zeichen.
Ja, genau. Aber die ökologische Bewegung als solche war, ich will ja auch nicht sagen neu, weil so Naturschützer und so weiter gab es in Bayern auch schon wie 50 Jahre davor. Aber es wurde eine breite Bewegung. Es wurde auch Teil dieser Mentalität in den 70er Jahren. Ölkrise,
es ging in den Mainstream,
etc. Ja. Genau, es ging in den Mainstream. Das wollte ich sagen.
Ja. Und das sind eben die beiden Themen, es gibt noch andere Themen, aber die beiden wichtigsten Themen, die in den 60ern sozusagen ja, geboren wurden und dann in den 70ern zu massiven Veränderungen geführt haben, sind einmal die Frauen, Gleichberechtigung, kann man auch noch mitnennen, dass die Schwulen nicht ständig diskriminiert werden. Es gab ja in den 60ern noch den Paragraph 175 war es, dass also Liebe zwischen Männern oder Sex zwischen Männern war eine Straftat. Mhm. Ja? Da wurden Zehntausende verfolgt. Ne? Also auch da gab es eine Liberalisierung, die viel mit 68 zu tun hat. Und wenn man sich jetzt mal so den Mikrokosmos der Rebellion mal so anguckt, so ein bisschen genauer, dann sieht man, dass bestimmte Leute, die schon 68 dabei waren, dann auch wieder in den 70er Jahren dabei waren. Ich kann mich erinnern an einen sehr netten der Menschen, der inzwischen gestorben ist, Peter Rambausek. Der kam aus der DDR. Sein Vater war ein Spanienkämpfer, also ein hochverdienter Held der DDR. Und der flüchtet aber nach West-Berlin und war dann mit Rudi Dutschke und anderen DDR-Leuten, Bernd Rabil, im SDS tätig. Und der tauchte auf in einer Anti-AKW-Gruppe, die sich da in Gorleben betätigte gegen die Atomwiederaufarbeitungsanlage, und fand es unheimlich interessant da mit den jungen Leuten und wie die so das nun machen, war extrem angenehm. Also hat uns nicht seine Erfahrung jetzt irgendwie aufgedrängt oder sie als Besserwisser da aufgespielt und wir müssen das so machen, haben wir schon 68 herausgefunden, dass es so nicht geht, sondern der da Teil dieser Gruppe war. Und ich glaube auch, dass eins die Leute, die Ende der 60er Jahre rebelliert haben, aber auch dann in den 70er Jahren verbindet, nämlich die Erfahrung, dass wenn man sich mit anderen zusammentut und für seine Interessen eintritt und auch ja mit Dingen, die man moralisch nicht verantworten kann und will, bricht und was dagegen tut, dass die Erfahrung, wenn sie dann auch noch Dinge erfolgreich sind, ja, eine unglaublich bereichernde Erfahrung sind. Also das erlebt man nicht oft in seinem Leben, weil Rebellionen relativ selten sind, aber die Erfahrung, dass man was erreichen kann, ist Gold wert. Also ich habe jetzt bei Recherchen mal mit einer Frau, Arbeiterkind aus Kreuzberg, Marina Müller, gesprochen, die das Georg von Rauchers mitbesetzt hat. Also das wurde 61 so von anarchistischen Jugendlichen besetzt und ist heute noch ein Jugendprojekt. Und die sagte, es war so toll, wir haben gelernt, man kann was erreichen. Man kann sich wehren und man kann was erreichen. Die haben erreicht, dass ihr Haus dann irgendwann legalisiert wurde, dass sie nicht geräumt wurden nach großen Auseinandersetzungen.
Also das darum, Georg von Rauchhaus, was er dann auch die Basis für den Rauchhaus-Song
ist. Ja, mittlerweile ist der Rauchhaus-Song viel bekannter als das Georg von Rauchhaus. Ich habe angerufen bei der Pressesprecherin des Bezirks Kreuzberg und habe gefragt, was ist denn heute im Rauchhaus los? Und da sagte sie, meinen Sie das Rauchhaus vom Rauchhaus-Song? Wo ist denn das überhaupt? Ja, also das existiert, da sind irgendwie junge Punk-ähnlich aussehende, nette Leute in so einem Wohnprojekt. Aber
ja, weil alle ihre Podcasts noch nicht durchgehört
haben. Ja, aber stimmt, der Rauchhaus-Song ist inzwischen ja die inoffizielle Nationalhymne von Kreuzberg zumindest. Und nein, aber diese Erfahrung, dass man nicht alles hinnehmen muss, ja, und dass man sich zusammenschließen kann und dass man, wenn man zusammen für was kämpft, auch eine Gemeinsamkeit und ein Gemeinschaftsgefühl erlebt, was man sonst nicht erlebt, die ist schon ziemlich toll. Und die hinterlässt Leute, die auch in anderen Situationen, ja, wenn es drauf ankommt, eben auch den Mut haben und sagen, so, das geht hier nicht. Ne? Also wir müssen was dagegen machen. Dass es so eine breite Unterstützung zum Beispiel für Flüchtlinge gab, ja, jetzt als diese sogenannte Flüchtlingswelle Deutschland heimgesucht hat, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass es eigentlich immer mehr Leute in diesem Land gibt, die sagen, nee, ich mache jetzt mal was, ja, ich engagiere mich da, ja, ich gucke mir das nicht nur im Fernsehen an, ich finde irgendwas nicht richtig, ja, oder ich unterstütze dies und jenes. Und so gesehen hat 68 eben was so Zivilcourage angeht, sich einmischen, Demokratisierung, stand am Anfang eines langen Prozesses, der dieses Land zu einem Land gemacht hat, in dem viele leben wollen und was im Vergleich zu dem West-Berlin zum Beispiel meiner Jugend, wo die verbitterten Kriegerwitwen irgendwie einen irgendwie immer angepöbelt haben, schon ganz schön sich verändert hat.
Dazu war dann aber genau dieser Prozess Ende der 70er Jahre erstmal erforderlich, den du schon angedeutet hast, mit diesem Treffen in Tunix, im Prinzip so die Reaktion auf diesen Zusammenbruch der Roten Armee-Fraktion, dieses finalen.
Ja, oder auch Kampf dieser ganzen Parteien, die für die Weltrevolution jetzt irgendwie da gekämpft haben und Mao und Stalin rumgetragen haben. Das war Ende der 70er Jahre vorbei.
Genau. So. Und das hat aber auch so eine Taubheit zurückgelassen. Bei manchen habe ich so den Eindruck, so dieses so wollen wir jetzt nicht weitermachen. So, wir haben doch eigentlich Ziele, die absolut sinnvoll und wichtig sind. So, und das drückt sich halt aus, sowohl in dieser Friedensbewegung als eben auch in dieser ökologischen Bewegung, die auch alle eng miteinander verzahnt sind. Dann eben mit der aufkommenden Anti-AKW-Bewegung, die damit natürlich auch doppelt verzahnt ist. Dieses Treffen in Tunix. Das war ja so im Prinzip so ein Kristallisationspunkt, wo Leute zusammengekommen sind, um genau das zu diskutieren. Warst du da?
Ja.
Wie war das?
Ich hab damals auch die Zeitung mit einer Gruppe, also einer Anti-AKW-Gruppe, gemacht. Ein Infobook, wo das Programm drin war und war dann deshalb auch da diese Tage. Das war, naja, wenn so ein paar tausend Leute zusammenkommen und alle erstaunt sind, dass es so viele sind und alle neugierig zur Kenntnis nehmen, dass in München aber schon ein Buchladenkollektiv und in West-Berlin ein Taxikollektiv und da irgendwie ein Tischlerkollektiv arbeitet und die ihre Erfahrungen machen, anfangen miteinander zu reden. Also das war so dieses Fiebrige in der Atmosphäre oder sowas. Ja, also sehr energiereich habe ich das in Erinnerung. Mhm. Und es war eben sozusagen Schluss mit dem, schafft das Proletariat doch noch die Weltrevolution und einfach sozusagen sich auf sich selbst und auf seine unmittelbare Umgebung auch zu konzentrieren. Ne? Dann ging es ja los in Kreuzberg, es wurden Mietergruppen gegründet, die sich um die Stadt gekümmert haben. Ja? Und also dieses Zuwendung auch mal was zu machen. Ne? Also von daher, Tunix war ja eigentlich eher ironisch gemeint. Tunix wurde dann zu Tu Wat, jedenfalls von den Leuten, die da dann erschienen sind. Mhm. Und dass es so eine Zäsur war oder so ein wichtiges Ereignis, ist eigentlich uns erst im Nachhinein klar geworden. Das ist aber, glaube ich, oft so, dass wenn man in einem Prozess mittendrin ist,
geht man gar nicht mit,
dann weiß man nicht.
Ja,
also
ja.
Chaos Computer Club, als dann irgendwann 81 da an diesem berühmten Kommune 1 Tisch in der Wattstraße im Redaktionsgebäude der Taz, die ja gerade erst gegründet worden war, da so ein paar Computerfreaks rumsaßen und mal so diskutiert haben, was man denn so als Linke so mit Computern vielleicht anfangen könnte und was, warum die ganzen Linken Computer ganz entsetzlich finden und was man da so tun könnte. Das war ja im Grunde, die da am Tisch saßen, wussten auch nicht, dass irgendwie 30 Jahre später dann irgendwie Zehntausende zu irgendeinem Kongress sich dann versammeln würden. Also hinterher bist du immer schlauer. Ist auch eine Gefahr, dass man die Geschichte von hinten immer begreift und dann sozusagen alles, was rauskommt, als Zwangsläufig dann ansieht. Aber in dem Prozess habe ich das persönlich das damals nicht gesehen.
Was war denn so deine Berührung mit dem Club, mit dem CCC? Hast du das früh kennengelernt?
Ich habe das, aber das liegt nur an so biografischen Zufälligkeiten. Ich bin nach Hamburg gezogen irgendwann, so circa 1984, und kannte so eine Musikerin, Annette Humpe, Sängerin Ideal.
Ja.
Und die sagte, also wenn du nach Hamburg ziehst, dann musst du unbedingt meinen Freund Peter Glaser kennenlernen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe mich dann da bei Peter Glaser angemeldet. Und der wohnte auf dem Kiez in St. Pauli und hatte einen Commodore 64 und schrieb da so lustige Programme, Poetronik, so ein Dichtprogramm. Mhm. Oder spielte irgendwelche merkwürdigen Spiele. Und kam dann, also war da glaube ich noch nicht in Kontakt, aber kam dann relativ schnell mit dem Club in Kontakt. Wir wohnten dann in einer Wohngemeinschaft in Eimsbüttel, nicht weit in der Schwenkestraße, unten im Keller, zwischen irgendwie riesigen Stapeln von so dem damaligen diesem Computerdruckpapier und irgendwelcher Hardware. Der lief Wau rum und da gab es diese Treffen und so. Und von daher.
Schwenkestraße 85.
Ja, genau. Und von
da hast du auch gewohnt?
Nee, um die Ecke haben wir in Eimsbüttel gut. Aber ich finde auch da, wenn man jemanden wie Wau gekannt hat, natürlich war vieles von dem, was der gedacht hat und die Ideen, mit denen er ankam oder auch Leute, die er kannte, hatte was mit den 60er Jahren zu tun. Also eher mit so einem Hippie, hier Werner Pieper, Hippies auf dem Land, als jetzt irgendwie Metropolenkämpfer in West-Berlin. Aber auch das im Club ist im Grunde, der Club hat das gemacht, was alle, die mal irgendwann rebellieren, machen. Er hat nämlich, die Leute haben sich hingesetzt und gesagt, warum ist denn das so? Ja, muss das so sein? Also was in Frage stellen, kritisch nachdenken, irgendwie was überprüfen. Ja? Könnte man nicht irgendwas besser machen oder so? Das ist, hat der Club in seinem Feld dann, finde ich, sehr gut praktiziert und vorangetrieben. Und das haben aber auch eben in anderen, vielen anderen Bereichen andere getan. Von daher gehört der Club, ob er es nun will oder nicht. Aber irgendwie ist wahrscheinlich auch, die Meinungen sind geteilter. Gehört der Club für mich zu diesem großen Aufbruch, der aus den 60er Jahren kommt dazu. Und noch dazu kenne ich schon seit meinen Hamburger Zeiten Klaus Schleisig, der damals bei diesem historischen Treffen auch dabei war. Er hat, glaube ich, den Text geschrieben, wie er mir immer gesagt hat. Diese, weiß nicht, waren 17 Zeilen in der Taz, so ein kleiner Aufruf.
Ja, das ist puwat.txt halt.
Richtig. Mhm. Und der kam ja, der war ja lange in den USA und hatte da mit irgendwelchen, so Hacker, hießen sie ja noch gar nicht, aber mit Computerfreaks Kontakt gehabt und war für mich so eine Personifizierung auch so eines amerikanischen Hippies. Also auch da kamen diese kulturellen Einflüsse, aber da ja nie sozusagen was plötzlich irgendwie aus der Kiste springt und geboren wird und so ist und keine Wurzeln hat, war es für mich auch völlig logisch, dass sozusagen der Club auf diesem Grund irgendwie aufbaut und eigentlich, finde ich, in vielen Punkten auch mit dem Sachen in Frage zu stellen, nachzufragen, zu diskutieren, der auch dem treu geblieben ist.
Wauerland war ja im Prinzip die prägende Figur des frühen CCC. So, also er war schuld, kann man sagen. Nicht? Er war bei dem Treffen dabei und er hat dann eigentlich auch so diese Idee mit, jetzt müsste man mal den Chaos Computer Club gründen oder der ist jetzt gegründet, in den Raum getragen. Was dann jetzt noch so 2-3 Jahre dauerte, bis sich das wirklich so final manifestierte, aber ja dann, wie wir alle wissen, dann doch extrem losging. Du bist ja auch jemand, der dann WoW über eine längere Zeit so on-off begleitet hat. Wie hast du ihn da erlebt? Was ist so dein Eindruck, wie seine Verbundenheit mit dieser politischen Zeit tatsächlich war?
Also wenn ich mich richtig erinnere, und weil wir vorhin über die RAF gesprochen haben, es gab ja eine Organisation, nämlich die Rote Hilfe, die RAF-Gefangene unterstützt hat und für die Geld gesammelt hat. Und wenn ich das richtig erinnere, dann hat WoW in Marburg in einem Buch verzeichnet, wer wie viel für die Rote Hilfe gespendet hat. Das heißt also, WoW kam selbst aus dieser radikalen politischen Bewegung, hat sich aber aus der dann rausentwickelt. Und so über die Jahre, ich finde, dass WoW heute ein bisschen zu sehr mystifiziert wird, beziehungsweise, dass er hatte ganz tolle und starke Seiten. Also so sein unabhängiges Denken, Sachen in Frage zu stellen und irgendwie weiterzudenken. Und selbst wenn es irgendwie erstmal noch nicht so geläufig war, irgendwie einfach immer da weiterzumachen und zu diskutieren. Und das ist wunderbar. Aber er hat, wie ein paar andere der Kerngruppe von Chaos Computer Club, sozial und sagen wir so im Umgang, im Zwischenmenschlichen schon gewisse Defizite gehabt. Mhm. Ja.
Surprise.
Da lachst du so. Aber so eine gewisse Empathiearmut oder auch irgendwie so eine schwach ausgeprägte Fähigkeiten, so Stimmungen zwischen Menschen mitzubekommen und dann auch darauf zu reagieren, das fand ich schon. Aber nicht nur bei ihm.
Ja, da ist ja diese ganze Bewegung auch so eine eigene Therapiegruppe nicht selten gewesen. Ne?
Wenn das so funktioniert, super.
Ja, es funktioniert auf seine Art natürlich schon. Ne? Das hat natürlich so ein bisschen so seine Härten. Aber es sind ja auch Leute, die ja dann auch, ich will das jetzt nicht so generalisieren, ne? Aber sagen wir mal so ein grundautistisches Verhalten, das spürt man schon in verschiedensten Abstufungen, ist aber auch natürlich ein bisschen Grund für diese Art Diskurs, die ja, halt so dann richtig auch geführt wird. Also ja, das ist ja sozusagen auch so dieses enorm am Thema, am Inhalt, am logischen Denken, sich abarbeiten und darüber das zu machen und dann eben vielleicht auch davon zu profitieren, dass man in dem Moment gar nicht so sehr auf die Gepflogenheiten etc. eingeht und sich dadurch vielleicht unter Umständen inhaltlich bremsen muss. Das ja, ja, hat so seine Abstufung. Aber erzähl ruhig noch ein bisschen weiter,
aber,
wie du das wahrgenommen
hast. Aber politisch gesehen finde ich ja dann wieder, dass, wenn man sich anschaut, dass heutzutage in, ja, in den großen Auseinandersetzungen um informationelle Selbstbestimmung, um im Kampf gegen die totale Überwachung und Massenüberwachung, in, ja, in den Auseinandersetzungen darüber, ob Julian Assange noch 20 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London sitzt oder Edward Snowden in Moskau irgendwann begraben wird, da spielen ja einzelne Leute zumindest aus dem Club oder aus dem Umfeld des Clubs heute eine wichtige Rolle. Und von daher zeigt mir, dass der Club nicht nur 81 oder sich die Gruppe, die dann ein paar Jahre später den Club gegründet hat, dass die nicht nur sozusagen damals in den politischen Auseinandersetzungen ziemlich weit vorne waren und Fragen damals adressiert waren. Also zum Beispiel dieser Slogan des Clubs, den finde ich heute noch immer, immer super. Die privaten Daten schützen, öffentliche nutzen. Und also das waren ja avantgardistische Ideen, genauso wie wenn Helge Sander sich 1968 auf der Delegiertenkonferenz des SDS hinstellt und sagt, also jetzt ist mal Schluss hier mit den Paschas und jetzt wird mal hier die Kindererziehung halbe gemacht und so, dann ist es ein Gedanke, da haben die ganzen Männer, was will die denn? Ne? Und aber er war völlig richtig, in diese Richtung geht's. Und so hat der Club auch bestimmte Ideen aufgebracht und ist eben heute noch, da sind ja diese Auseinandersetzungen noch wichtiger geworden oder werden immer wichtiger. Und wenn da noch Leute.
Werden auch immer noch unter demselben Titel geführt.
Ja, also ja, ja, aber wenn da noch Leute vom Club dabei sind, ist doch super. Das zeigt doch nur, dass sozusagen da eine Tradition des freiheitlichen Denkens, des Hinterfragens, des, wenn man was nicht richtig findet, dass man auch was dagegen tut, dass die Tradition da lebt.
Abgesehen vom CCC, der ja dann auch ein bisschen später in der Folge war, gab es ja dann auch noch eine unmittelbarere Folge, nämlich so diese Erkenntnis dieser Aufbruchsszene, wir brauchen auch unsere eigenen Medien, immer gegen Springer protestieren, das ist so das eine, aber wenn wir es irgendwie besser machen wollen, dann müssen wir da sozusagen auch selber uns unabhängig aufstellen, was ja dann zur Gründung der Tageszeitung geführt hat. Und gleich vorwegzunehmen, natürlich auch diese politische Marsch durch die Institutionen, der dann auch ausgerufen wurde, der dann so aus der Friedensbewegung und der Ökologiebewegung heraus eben das grüne Projekt gestartet hat. Vielleicht erstmal so die Taz. Ich meine, die Taz gibt es ja auch noch.
Als Genossenschaft ist die Taz sicherer als der Springer Verlag oder Spiegel. Ja, also um die Taz muss man, mit Zukunft der Taz muss man sich ja keine Gedanken mehr machen.
Na, inhaltlich schon.
Allerdings, das wollte ich hier so erstmal vermeiden, diese Frage, die Taz inhaltlich zu beurteilen. Nein, aber die Taz war eben auch so ein Versuch von Leuten, auch die keine Ahnung hatten. Das finde ich übrigens interessant. Danny Cohn-Bendit sagt immer, wenn es um die Militanz und die Radikalität der 68er geht, die wäre ja furchtbar gewesen damals, dann sagt Danny Cohn-Bendit immer, na, aber wenn wir schon mit einem kompromissreifen Vorschlag irgendwie angekommen wären, dann wäre doch gar nichts passiert. Also man muss einfach auch mal radikal sein, losmarschieren, radikale Forderungen stellen, damit sich überhaupt irgendwas bewegt, damit man auch irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Und dann, finde ich, gehört eine gewisse Naivität auch, also ich habe das manchmal so genannt, die Arroganz der Adoleszenz. Wenn man so 23 ist zum Beispiel, ja, oder so in seinen 20ern, dann hat man wenig Angst, man hat wenig Risikobewusstsein und man kommt leicht in so ein Gefühl, na, wir blicken durch, die anderen sind alle Idioten und so, und jetzt machen wir mal. Und mit diesem Bewusstsein kann man überhaupt bestimmte Dinge nur tun, denn damals die Leute, die sich zusammengetan haben, um eine Tageszeitung zu gründen, wir wussten, oder ein Spiegel-Redakteur hat uns einmal gesagt, man braucht 1 Million Mark, damals irrsinnig viel Geld. Ja, woher soll man 1 Million Mark? Hatten wir natürlich nicht. Dann sagten andere, die schon als Journalisten arbeiten, ja, ihr seid doch alles Amateure, stimmt. Wir hatten, glaube ich, 3 Leute, die schon mal eine Tageszeitung von innen gesehen haben. Der andere war ein Taxifahrer, sozial, irgendwie Berufsrevolutionäre, sonst wer. Und mit so einer Truppe anzutreten, also ohne Geld, ohne Ahnung, und zu sagen, wir machen das jetzt mal, ja, ist eine gute Idee. Irgendwie ist, liegt da auf der Hand, muss sein. Ja, und das ist schon, ja, das hätte man mit, wenn man 40 wäre, wahrscheinlich nicht so gemacht. Obwohl Christian Ströbele war damals, glaube ich, 40, der war da dabei. Und ja, also es ist diese alternative Gründerzeit, auch mit den Grünen, das war ja so einfach, na, wir machen das jetzt mal, ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und das finde ich auch eine sehr erfrischende Erfahrung, wenn ich daran zurückdenke, wenn wir auf die ganzen Kassandras und Bedenkenträger gehört hätten damals, hätten wir doch nie irgendwas gemacht. Ja, da gab es immer, oh, das funktioniert nicht, das ist zu teuer, das muss man anders machen. So, wir haben einfach das gemacht. Anders als die 68er. Die 68er waren meiner Meinung nach sehr auf die Theorie fixiert und wollten sozusagen ein ganz komplexes, theoretisches Gebäude errichten, wie man die Gesellschaft umwälzen und wie sie alle emanzipieren können. Wir haben eigentlich eher so pragmatisch gesagt, naja, linke Tageszeitung, Linken wollen miteinander kommunizieren, wollen wissen, was los ist. Also machen wir doch einfach eine. Aus, fertig. Und dass die dann heute also so erfolgreich ist, freut mich immer noch. Und ich finde sie natürlich ein bisschen zu mainstreamig und ein bisschen zu wenig radikal und unkonventionell. Aber auf der anderen Seite kann ich ja jetzt nicht so als Alter den Jungschen vorschreiben, was sie gefälligst für eine Zeitung machen sollen.
Hast du auch mitgewirkt bei der Taz?
Ja, ich war Gründungsmitglied damals.
Du warst auch mit?
Ja, ja, ich war in dieser Berliner Taz-Initiative und war dann in der Ökologie-Redaktion. Und da bin ich auch noch immer ein bisschen stolz drauf. Wir haben damals Ökologie-Redaktion der Taz. Wir haben die ganzen Themen, es hieß damals nicht Renewables, also Energien, sondern alternative Energien. Wir haben Seiten produziert, Windrad entwindet und Windenergie und Erdwärme, also Geothermie. Wir haben eigentlich schon diese ganzen Dinge, die dann jetzt mühsam so durchgesetzt werden, haben wir damals propagiert. Ja? Und dann natürlich die Auseinandersetzung oder der Kampf gegen die Atomanlagen. Und das war in der Taz auch so. Da wurden halt bestimmte Themen, also Feminismus, Ökologie, dann so international, also Dritte Welt und was heute Fair Trade ist vielleicht. Und dann noch das alternative Leben, anders arbeiten. Das waren unsere 4 inhaltlichen Säulen, die haben wir ganz bewusst so gesetzt, weil wir annahmen, dass das die Themen sind, die weitertragen die nächsten Jahre. Und das war auch so. Also es ist kein persönlicher Verdienst von mir oder irgendjemand. Wir waren einfach sozusagen, das war vielleicht unsere Mission. So, das sollten wir mal machen. Aber es ist schon so, dass ich mir nicht, also wenn ich jetzt mal in einer kommunistischen Partei dann Mao Zedong und Pol Pot und Stalin und sowas hoch hätte leben lassen, dann musste ich mir heute Vorwürfe machen und denke, oh Gott, was habe ich damals für einen Unsinn gedacht? Nee, das zum Glück war ich mir immer so in dieser liberalen, anarchistischen, libertären Strömung, Spontis hießen sie damals, drin. Und wir, finde ich, müssen uns keine großen Vorwürfe machen. Also wir müssen uns vielleicht eher so den Vorwurf machen, dass wir dann doch uns zu sehr angepasst haben oder also zu sehr oder zu schnell in diese Gesellschaft integriert haben. Was ich zum Beispiel also bei den Grünen heute sehe. Ne? Also wenn heute so Grüne da auftreten, dann sind die mir zu angepasst inzwischen und staatstragend und zu sehr auf ihre persönlichen Ambitionen und Karrieren dann fixiert.
Jetzt hast du so ein bisschen nebenbei noch so 2 Begriffe mal fallen lassen in den letzten Minuten und vor einer halben Stunde, die eigentlich auch immer wieder vorkommen und die auch keiner so richtig mit Leben füllen kann, nämlich Sponti.
Ja.
Und vorher schon auch den Begriff der außerparlamentarischen Opposition. Stehen auch so ein bisschen in Verbindung, oder?
Naja, APO, ja, oder außerparlamentarische Opposition war der Begriff für die Studentenbewegung in den 60er Jahren. Hm. Den haben sich die Studenten damals allerdings nicht selber gegeben, sondern den haben sich irgendwelche Journalisten ausgedacht und dann hat der sich verfestigt. Und der Begriff Spontis oder Spontaneisten kam eigentlich wesentlich später hoch. Der kam aus Italien damals. Es gab so Leute, Toni Negri, der ist heute noch berühmt, so ein Professor aus Padua, die haben so versucht, aus dem Marxismus noch irgendwie eine aktuelle emanzipative Ideologie zu formen und sind dann auf so Ideen gekommen, dass also die Jugendlichen und Marginalisierten und die Frauen und sonstigen Minderheiten irgendwann den Aufstand machen würden, nicht mehr das Proletariat, die Arbeiterklasse. Und sie haben an die Spontaneität auch von Arbeiteraufständen und überhaupt irgendwelchen Rebellionen darauf gesetzt. Mhm. Und von den Spontaneisten aus Italien kam dann dieses Wort Spontis, wurde dann Sponti und kam nach Deutschland. Es waren eigentlich diejenigen, die dann in Tunix sich versammelt haben. Also waren die Leute, die in Stadtteilgruppen gegangen waren oder die Frauenzentren gegründet hatten. Also jetzt nicht eine Kaderpartei und Weltrevolution und all sowas, sondern die in den sozialen Bereichen, in denen sie selbst drin waren, interveniert haben und versucht haben, da irgendwas voranzubringen. Und Danikon Bendit war immer der Spontifex Maximus, der bekannteste von ihnen. Aber im Grunde hatte das auch so eine, also wir waren eben keine Marxisten, wir waren keine Leninisten, wir wollten mit diesem traditionellen Sozialismus, auch mit dem realen Sozialismus nichts zu tun haben, sondern uns schwebte eine freie Gesellschaft vor, aber eine Gesellschaft, in der nicht das Geld das ist, was zählt, in der nicht der Kapitalismus alles bestimmt, sondern in der es demokratischer und gerechter zugeht.
Und es war ein bisschen sozusagen auch so eine Alternative zu diesen K-Gruppen,
ja, die absolut.
Eigentlich so als Fallout aus dieser ganzen Zeit.
Absolut. Die fanden wir furchtbar, dann gleich wieder eine Partei und dann haben die auch dort so in die Kostümkiste der Arbeiterbewegung gegriffen und dann irgendwie so mit Schiebermütze und so Berlin 20er Jahre Alexanderplatzmäßig dann vor ein Fabriktor sich gestellt, aber leider dann wenig Interesse gefunden mit ihren Flugblättern. Nee, das fanden wir, also diese Art von Marxismus fanden wir furchtbar. Und die haben uns natürlich dann wieder beschimpft, irgendwie als irgendwie Kleinbürger und strategisch und sonst was alles.
Aber in gewisser Hinsicht war der sozusagen die mit mehr Humor und am Ende auch mehr auf die Reihe bekommen haben.
Ja, natürlich war der Einfluss, den wir ausgeübt haben auf die Gesellschaft. Und zwar, ich sag's nochmal, 70er Jahre Ökologiebewegung und Frauenbewegung, der war wesentlich größer als jetzt irgendeine kommunistische Kleinpartei, die Enver Hoxha in Albanien ganz super fand und sozusagen den Rest der Welt nach dem großen Führer Enver Hoxha dann modellieren wollte.
Ja, diese Führerverliebtheit, die wollte so recht nicht nachlassen, ne?
Ja, aber das war eben, die Spontis waren, zeichnen sich dadurch aus, dass auch die eigenen Autoritäten, also Danny wurde dann mal als Promi irgendwie angegriffen, so, dass also so Autoritäten nicht anerkannt haben.
Hm. Und ich habe gerade so locker vom Bauch weg mal gesagt, ihr hattet mehr Humor. Ich weiß nicht, spielte Humor da eine Rolle? Mal, manches wirkt ja auch sehr verbissen, ne? Dieser ganze Gesellschaftskampf und alles ist böse und Springerpresse hier und der böse Staat und Terror und so, ist ja auch alles. Ja,
naja, Politik
dunkel,
ist ja nun mal eine ernste Sache. Also ich kenne Unterhaltung. Also wenn man Politik als Unterhaltung haben will, dann kriegt man Donald Trump. Das kann man auch wollen. Aber also Politik ist eine ernste Sache. Und es gab dann immer so Sponti-Klosprüche und Witze. Also ich weiß nicht, ob wir besonders witzig waren. Wir waren so ein bisschen kulturfeindlich im Nachhinein betrachtet. Also so die Ästhetik und so hat uns nicht so interessiert und also es war immer so Inhalt war wichtig und auch so dann irgendwelche bürgerliche Kunst, also war immer, also sozusagen das Stichwort
wenn man was aburteilen wollte, war immer bürgerlich, bürgerliche Kultur, bürgerliche Kunst und so. Interessiert uns alles nicht. Da, also da waren wir schon ein bisschen borniert, aber ja, doch eine gewisse Selbstironie hatten wir auch. Aber die hatten ja auch schon die Studenten, wenn sie gesagt haben, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Und so haben wir uns eigentlich auch gefühlt damals. Hm.
Ich weiß gar nicht, warum ich das so aufbringe, warum mir das so wichtig ist. Aber ich sehe jetzt, wenn ich mal so ein bisschen zurückschaue und gucke, wer sonst noch so diesen kritischen Blick und auch kulturell so sozusagen so seine Duftmarken hinterlassen hat, fallen mir halt so Leute ein wie Christoph Schlingensief, ja, der vielleicht jetzt auch noch nicht unbedingt jetzt mit Humor geglänzt hat, aber allein dessen Projekte schon so einen Witz hatten und dadurch ja auch so ein katalytisches
Element. Naja, gut, aber ich fand, also Schlingensief kam aus der Kunst oder Kultur und hat in dieser Sphäre auch agiert. Es gab immer jetzt angefangen von der Kommune 1 und deren Happenings, ja, bis heute gibt es sozusagen so ein Spaßgeria Abteilung oder Leute, die sagen, hat keinen Sinn, irgendwie nur so nüchterne Aufklärung zu machen, sondern wir müssen irgendwie was machen, wo die Leute vielleicht ins Überlegen kommen oder wo wir die Lacher auf unserer Seite haben.
Ja, also ich hatte ja im CAE auch schon ein schönes, langes Gespräch mit der Hedonistischen Internationale und so. Heute Zentrum für politische Schönheit bringt ja auch
die Diskussion. Auch so ein bisschen kritisch, weil die so ein elitärer Kunstverein sind. Aber ich will nochmal sagen, also die Kommune 1, da gab es mal ein Staatsbegräbnis für Paul Löbe, der war ein Reichstagsabgeordneter in West-Berlin. Und da sind die dann angetreten und sind mit einem Sarg aufmarschiert vom Rathaus Schöneberg. Mhm. Und irgendwann ging, und Andreas Bader zum Beispiel schleppte dann den Sarg auch mit. Irgendwann ging oben der Deckel auf und Kunzelmann von der Kommune 1 in so einer Art Nachthemd stand auf, ja, turnte da oben rum und warf irgendwelche Flugblätter dann aus diesem Sarg raus. Ja. Natürlich irgendwie Polizei und irgendwie Sarg beschlagnahmt und ganz schlimm. Und solche Aktionen gab es immer. Zum Beispiel die letzte, auf die ich gestoßen bin, die finde ich auch wunderbar. Im 1981, als es in West-Berlin eine große Hausbesetzerbewegung gab, da gab es ein besetztes Haus, oder zwei nebeneinander, die heute auch noch von den damaligen Besetzern bewohnt sind, in der Potsdamer Straße 157-159. Und da sollte dann mal der Papst, ich glaube damals war es Paul Johannes, nach Deutschland kommen. Und es gab großes Tralala mit Papstbesuch. Und dann überlegten die sich so im Suff oder auch nicht im Suff, lass uns doch einen Gegenpapst ausrufen. Ja, in der Geschichte gab es ja viele Gegenpäpste. Wenn irgendein Kaiser der Papst nicht passte, gab es einen Gegenpapst, der dann den Kaiser gekrönt hat und so weiter. Und dann gab es drei Päpste und dann musste das auch erst wieder dann geklärt werden. Und dann gab es so einen Punk da, Etzer, und dann wurde Etzer zum Gegenpapst gemacht. So ein Tonsur mit so einem Kreuz um Kopf ihm rasiert, dann so eine Soutane besorgt und schon zogen 25, 30 Hausbesetzer hinter Etzer, dem Gegenpapst, zum Winterfeldmarkt und der Gegenpapst segnete dann das Gemüse und irgendwie und die Gläubigen fielen vor ihm auf die Knie. Und das war natürlich auch eigentlich eine Quatschaktion, ja. Aber sowas, das macht man einfach, um ja selber Spaß zu haben, aber auch um Leute zu erstaunen oder vielleicht mal zum Nachdenken zu bringen. Und sowas gab und gibt's zum Glück immer, dass ich jetzt jemand hinsetze und sage, ach, nicht schon wieder nur so ein Flugblatt allein und so, sondern lass uns doch mal irgendein Straßentheater oder irgendwas machen. Ne? Und das ist eine sozusagen der kontinuierlichen Elemente, die durch all diese Generationen von Rebellen und Bewegungen und so durchgehen.
Die Grünen sind ja nun vorhin schon erwähnt, so der andere Fallout aus dieser Zeit. Man kann ja nicht sagen, dass sie nichts bewirkt hätten.
Nee, Mülltrennung ist ganz gut hier. Ja. Was haben sie noch?
Ich finde, sie haben schon einen extremen Wandel hervorgebracht. Ich meine, ja. Also zunächst einmal sind sie ja auch erstmal so im 68er-Style im Bundestag zusammengeschrien worden für ein paar Jahre, während sie da strickend herumsaßen. Also für mich so, ich bin ja so Baujahr 67, für mich haben da so die 80er Jahre schon so, das war so die prägende Phase, wo ich so um mich herum geschaut habe, was machen eigentlich die anderen. Da waren die Grünen natürlich schon ein interessanter Katalysator, an dem sich dann doch so einiges abgeregnet hat. Und man hat halt, also viele Leute haben da wirklich dann auch die Maske heruntergelassen und man merkte halt einfach, okay, also deren Anliegen, die haben so viel Relevanz, dass alle so sehr, wenn sie alle da so sehr drauf reinhauen, ja, also so steil gehen irgendwie aufgrund ihrer Thesen, dann muss da halt auch was dran sein und haben für meinen Geschmack halt erheblich dazu beigetragen, dass eben diese Idee der, zumindest der ökologischen Bewegung, aber sicherlich auch der Friedensbewegung, ja, dass das Auftrieb bekommen hat.
Also ich habe jetzt gesäuft oder gestöhnt nicht über die Grünen der 80er, sondern über die heutigen Grünen.
Ja gut, aber die ist meiner Meinung nach ein anderes Thema.
Ja,
ne?
Ja. Nein, die waren, aber das war eigentlich auch unser politisches Modell. Denn wir haben immer gesagt, oder bei der Gründung der Grünen, ich war auch mal, hatte die Mitgliedsnummer 300 der alternativen Liste, das war so der Westberliner Vorläufer, war da auch mal kurz ein paar Jahre Mitglied und wir haben ja damals gesagt, okay, Stand und Spielbein, es braucht, um politische Veränderungen durchzusetzen, auf der einen Seite eine soziale Bewegung, die Aktionen macht, Demos macht, die einfach Thema in die Öffentlichkeit macht, Druck macht, und dann braucht es aber eine Truppe im Parlament oder eine Fraktion, die versucht, die Forderungen, die von der APO da in dem Fall kommen, dann auch in Gesetze umzusetzen oder Koalitionen zu bilden oder bestimmte reformistisch dann bestimmte Ziele zu erreichen. Und dieses Modell sehe ich auch heute noch für das richtig an. Parteien sind strukturell nicht in der Lage, neue Ideen zu entwickeln. Ja, die neuen Ideen kommen immer von außerhalb der Parteien, so aus sozialen Milieus, gerne auch am Rande. Aber diese Ideen, ja, damit sie nicht völlig verpuffen, müssen ja irgendwie dann weiter in die Gesellschaft getragen werden, in den etablierten Strukturen irgendwie auch verankert werden. Und das ist dann die Aufgabe einer Partei wie die Grünen, das zu tun. Wenn die sich so weit von allen außerparlamentarischen Milieus wegbewegt und zu so einem trutschigen Karrieristenverein dann degeneriert, dann haben sie eigentlich sozusagen ihre Aufgabe verfehlt. Aber diese Vorstellung, dass man auch in den Parlamenten, was braucht es ja gerade die Lehre auch aus der RAF. Also man kann nicht einfach einen Bürgerkrieg anfangen, also moralisch und politisch klappt sowieso nicht, sondern man muss sich schon die Mühe machen, dann auch Mehrheiten zu erreichen und Leute zu überzeugen. Und dann muss man eben versuchen, in diesem parlamentarischen System, außer es wird faschistisch, ja, dann gibt es vielleicht so ein Widerstandsrecht, aber ansonsten hat man verdammt die Pflicht und Schuldigkeit, seine Ideen zu begründen und versuchen, die politisch durchzusetzen. Und da kommt die Partei ins Spiel.
Wie lange denkst du, hat das, oder was ist so das Erbe dieser Bewegung, also dieser politischen, der konkreten politischen Bewegung?
Also Erbe in dem Sinn von Hinterlassenschaft. Ja?
Ja.
Da hat diese Bewegung aus den 60er Jahren eben im Grunde diese Gesellschaft, so wie sie heute ist, wesentlich strukturiert. Ja? Mit den Werten von Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten, gegenüber weiß ich nicht, rassischen Minderheiten, gegenüber allen möglichen. Das ist sehr gewichtig, die Idee der Gleichheit, dann auch direkte Demokratie, Partizipation. Da war diese Bewegung ungeheuer wichtig. Einzelne Ausfälle wie die proletarische Weltrevolution, ja, die sind zum Glück sozusagen, also waren nicht realistisch oder haben sich nicht durchgesetzt. Aber meine These ist schon die, dass die 68er und alle, die danach kamen, ne, die Bundesrepublik Deutschland und dann auch später das ganz Deutschland zu einem vergleichsweise liberalen Land gemacht haben, in dem man ganz gut leben kann, auch wenn man sehr individualistisch ist und irgendwie Vorstellungen hat, die jetzt nicht der Mainstream entsprechen, ist es doch heute wesentlich besser, als wenn du so einer konformen Gesellschaft, die alle Minderheiten ausgrenzt und vielleicht noch gar kriminalisiert, dich in der leben musst. Also von daher habe ich ein positives Fazit von 68, in dem was erreicht wurde oder was die Ideen verändert haben, und als Akteur, ja, oder als jemand, der bei der Gründung der Taz beteiligt war und also ja eigentlich seit den 60er Jahren politisch in Gruppen aktiv war, für mich persönlich und die allermeisten Leute, die ich erlebt habe, ist das Erlebnis, dass man auch was erreichen kann oder dass man auch Ideen haben kann, die dann irgendwie sich umsetzen, also wie die ökologischen Ideen, ist natürlich toll, ne? Also weil man nicht das Gefühl hat, man ist völlig ohnmächtig irgendwelchen Kräften unterworfen und kann nichts machen und versteht nichts und so. Also die subjektive Seite ist mindestens ebenso positiv wie die Seite, die objektive Seite, was seit den 60er Jahren sich verändert hat.
Und wenn du dann so einen Alexander Dobrindt von der CSU hörst, wie er die 68er so als neues oder altes Feindbild aus der Hosentasche holt und meint, das wäre ja so ein liberaler Mainstream hier und das müsste ja mal ein Rollback.
Also die 68er waren ja schon immer umstritten und angefeindet. Von daher ist es sozusagen Ehrensache, dass auch irgendein Dödel wie Dobrindt dann nochmal sein Mütchen versucht, an den 68ern zu kühlen. Aber ich finde, das ist insofern unsinnig. Der Herr Dobrindt hat ja gesagt, es bedarf einer konservativen Revolution. Und es zeigt, also das sage ich jetzt mal als Historiker, dass er nichts von Geschichte verstanden hat. Denn Revolutionen, die kann man nicht so ausrufen. So, jetzt machen wir mal eine Revolution. Ich meine, das hat man ja gesehen in 70er Jahren, als die selbsternannten Arbeiterführer versucht haben, die Revolution vorzubereiten oder zu machen. Die ereignen sich auch Rebellionen oder Revolten ereignen sich oft, wenn niemand damit rechnet oder gerade dann besonders gerne. Bevor die 68er, dann Mitte der 60er Jahre losmarschiert waren, war der Tenor unter den westdeutschen Soziologen die angepasste Generation, apathisch, unpolitisch, völliger Nonsens. Es kam ganz anders, ne? Also von daher ist diese Vorstellung, man müsste jetzt eine konservative Revolution ausrufen, ist Unsinn. Ich meine, es gibt immer eben seit den 60er Jahren Politiker, die glauben, sie können bei ihren Anhängern damit punkten, wenn sie so irgendwelche 68er, die meisten wirklich 68er sind ja schon gestorben oder im betagten Alter, wenn sie auf denen ein bisschen rumhacken. Das ist meiner Meinung nach Unsinn. Das hat Guido Westerwelle hat es auch besonders gern gemacht, aber hat er als schwuler Außenminister eigentlich sollte in 68ern dankbar gewesen sein. Weil 1950 wäre ja kein Außenminister geworden. Egal. Also diese Auseinandersetzung halte ich eigentlich für ein bisschen unsinnig. Ich finde es interessant und da wird aber wenig geforscht. Die Soziologen sollten sich doch mal angucken, wie entstehen denn jetzt solche Bewegungen, die dann auch das Klima einer Gesellschaft und eine Gesellschaft prägen. Ja? Was sind das für Leute irgendwie und wie geht es so im Einzelnen vor sich? Das würde mich jetzt als Historiker interessieren und jetzt geht es ja darum, 50 Jahre 68, also die genuinen 68er sind in ihren späten 70ern, 80ern. Als Historiker muss ich jetzt rumlaufen und die alle nochmal befragen und sozusagen die Quellen sichern und die Informationen sichern, damit man später nochmal darüber reflektieren kann. Wobei ich glaube gestern in der Berliner Zeitung so einen Artikel gelesen habe über 68 und dachte, oh Gott, die hat ja nichts verstanden. Also da wurden dann Sachen so völlig falsch bewertet, dass plötzlich Griechenland, die Diktatur in Griechenland, das große Thema der 68er war. Totaler Mumpitz. Dann habe ich mal nachgelesen, das ist eine junge Frau, die in Sachsen-Anhalt geboren ist. Ja, my goodness. Also es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, wenn man nicht dabei war, zu vermeiden, dass man Sachen auch völlig falsch einschätzt oder irgendwas abschreibt, was man selber nicht verstanden hat und so. Also von daher ist es eigentlich, sehe ich es so ein bisschen als meine Aufgabe und deshalb habe ich auch so ein Buch darüber geschrieben, über die Rebellionen in Berlin, meiner Heimatstadt, eigentlich mal die sozusagen die Quellen zu sichern, zu klären, irgendwie, was ist wann passiert, was hat wer in Erinnerung, was hat wer gesagt. Und dann kann man sich irgendwann eben also ja mit dieser Zeit auseinandersetzen.
Tja. Und wann und wie wertest du jetzt so die Beständigkeit dieser Veränderung? Ich meine, jetzt haben wir so ein Wähler-Rechtsruck. Weiß ja keiner so richtig, ist das jetzt hier wieder nur so eine Sinuswelle, die aufmuckt? Ja. Oder wird jetzt hier gerade der große Rollback eingeleitet?
Ja, schwierige Frage. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich eigentlich noch so in den 70er Jahren oder bis in die 80er Jahren gedacht habe, die Deutschen, und das hängt auch mit dem Nazi-Erbe zusammen, sind ein Volk, wenn es wirtschaftlich hart auf hart kommt oder wenn die Deutschen unter Druck geraten, gehen sie immer nach rechts, nie nach links. Mhm. Ja. Und dann ist es aber nicht passiert. Ja. Dann war eigentlich doch, kann man sagen, eigentlich so seit den 60er Jahren, exekutiert durch CDU-Politiker wie Helmut Kohl oder Angela Merkel, sind dann bestimmte Ideen aus den 60er Jahren auch Mainstream geworden und dann politisch umgesetzt worden. Es ging also nach meinem so Wertesystem oder nach meinem politischen Denken ging es durchaus voran. Ja, es dauert immer viel zu lange und so, und man hätte schon in ökologischen Fragen eigentlich schon vor 30 Jahren irgendwie den Hebel versuchen müssen umzulegen und alternative Energien zu machen. Aber es geht doch irgendwie voran. Und nicht nur jetzt, wenn man sich die AfD in Deutschland anguckt, sondern wenn man sich diese ganzen verschwitzten, schnapstrinkenden osteuropäischen Volkstribunen da anguckt, in Polen und Tschechien und wo auch immer. Und wenn man sich Donald Trump anguckt, dann fragt man sich schon, ob denn so diese schöne Idee der Aufklärung, alles wird immer besser und menschlicher und zivilisierter und gerechter und so, ob diese Idee nicht gleich falsch ist und ob es nicht historische Perioden gibt, wie sagen wir auch die 20er Jahre, ja, wo es in Deutschland die Demokratie gab und dann kamen eben die Nazis, ja, ob es nicht ganz bösartige Rückschritte auch geben kann. Und bei der Frage bin ich nicht entschieden im Augenblick, das ist noch zu früh, um das abzuschätzen, ob sowas wie die AfD, die kann ja auch wieder verschwinden, also das halte ich nicht für jetzt unmöglich. Ja. Und es ist aber auch klar, dass so die Avantgarde derer, die also da in den 60er Jahren losmarschiert sind, also dass die, wenn man heute so die speziellen Feinheiten der Genderforschung sich zum Beispiel anguckt, was die sich so als überlegen, dass da ein Bauer in Niederbayern nicht so richtig mitkommt und es nicht so voll seine Sache ist, ja, ist irgendwie klar, ne? Und wenn die sozusagen, also wenn jetzt eher rückständige oder periphere Menschen oder Teile der Gesellschaft, wenn die revoltieren gegen den sogenannten Fortschritt, wie ich ihn definiere, ist es irgendwie auch klar. Ob die damit Erfolg haben werden, das ist eine andere Frage und das sehe ich eigentlich nicht unbedingt geklärt. Aber es ist schon so, so geht es ja vielen jetzt meiner Generation und älteren Linken so in den letzten Jahren, so diese Depression irgendwie, ist irgendwie die Populisten, überall sind Populisten und wird alles schlechter und so.
Naja. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir ja jetzt auch eine 18er Revolution.
Naja, das wäre
die jetzt aus der Hecke gesprungen
kommt. Ja, aber so schnell geht es dann auch nicht, eine 21er, also Revolte, keine Revolution, also das finde ich, muss man wirklich unterscheiden, denn Revolutionen sind meistens Ereignisse, wo bestehende Systeme zusammenklappen. Es ist nicht so, dass die Revolutionäre immer dann die Revolution machen, sondern sowohl 1918, das hat Walter Rathenau mal beschrieben, es ist keine Revolution, es ist ein Zusammenbruch. DDR 1990 war doch keine richtige Revolution. Also nicht so mit dem König unter Schafott schieben wie in Frankreich oder richtig in Kämpfen, ne? Sondern irgendwie es gibt Systeme, die sich als nicht reformfähig und willig erweisen und die irgendwann kollabieren die. Und dann obsiegt eben die Opposition. Aber das ist nicht in jedem Fall eine richtige Revolution. Und was Rebellionen oder Revolten angeht, jederzeit, ich wäre begeistert. Also ich glaube auch, wenn heute die jungen Leute, die werden immer so beschimpft und so, ihr wollt gar nichts mehr, ihr seid so auf Sicherheit, ein Risiko, keine Meinung und was man ihnen alles vorwirft oder so. Ja, ja, das kann auch sich sehr schnell ändern. Also da glaube ich, muss man immer mit Überraschungen rechnen, aber man kann sie nicht vorhersehen.
Ja, Micha.
Jo.
Das war ein cooler Ausflug. So hatte ich mir das vorgestellt. Haben wir noch irgendwie, hast du noch einen letzten Gedanken, den du dem Ganzen noch hinten anstellen möchtest, um es abzurunden?
Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich viel zu viele, also kein letzter Gedanke.
Okay. Na dann bedanke ich mich für den Überblick.
Ja, vielen Dank dir für das Gespräch.
Dein tolles Buch kommt ja auch bald raus hier. Berlin, Stadt der Revolte, da haben wir das Wort. Da ist dann alles nochmal richtig akribisch zusammengetragen worden. Ne?
Ja, da habe ich versucht, auch Dinge, die nicht so bekannt sind, also wenn Rebellen aus Ost- und West-Berlin mal zusammengearbeitet haben, die zu recherchieren und das zu beschreiben. Und vor allen Dingen auch, ich bin ein alter Berliner, ist das ein wichtiger Teil der Berliner Geschichte. Berlin wäre nicht so interessant und attraktiv, wenn es hier nicht immer wieder Revolten gegeben hätte. Sonst wären wir in München. Obwohl, da gab es 1918 ja auch eine Räterepublik. Aber also das ist, und dann von daher, also Denkmal setzen ist jetzt so furchtbar pathetisch, aber ich wollte schon bestimmte Personen auch würdigen, die mit in 60er Jahren auch mit großem Risiko losmarschiert sind und ja, die Teil des kollektiven Gedächtnisses oder der kollektiven Erinnerung einer Stadt, aber auch eines Landes bitte sein sollten.
Alright, danke nochmal.
Bitte, bitte.
Und danke fürs Zuhören hier bei CAE. Ich sag tschüss, bis bald.